Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es lohnt sich, dass ihr dabei seid, weil die Playoffs machen weiter ordentlich Spaß. Wir haben die alten Warriors wieder seit Freitag. Wir hatten 2 Spiele 7, zweimal kurz vor Schluss erst entschieden, in den letzten Sekunden entschieden. Wir haben Kawhi, der einen Buzzerbeater trifft und danach durch die Halle schreit. Das Wochenende grenzte an Wahnsinn und deshalb atmen wir jetzt erstmal durch, sammeln uns alle wieder und schnacken ein bisschen über das, was war und das, was passieren wird. Und dafür sitzt er mir wieder gegenüber, der unvergleichliche
Ole Freaks,
alias Mark Jackson. Mein Name ist Max Marbeiter. There goes that man. Mein Name ist Max Marbeiter und wir haben einiges vor heute. Was wir so vorhaben, erzähle ich euch jetzt. Und zwar gibt es wieder eine Angelstunde, vierfache Angelstunde diesmal. 4 Teams sind rausgeflogen so innerhalb der letzten Woche. Über die werden wir jetzt alle sprechen, was da so im Sommer anstehen könnte. Und dann schauen wir voraus auf die Conference Finals. Bucks gegen Raptors, Warriors gegen Blazers. Es wird interessant, hoffe ich zumindest. Und sonst müssen wir vorher noch was machen, Ole.
Boah, mir fällt nichts ein.
Dir fällt nichts ein. Auch nicht unsere Patreon-Seite.
Die gibt's natürlich.
Wahrscheinlich wissen es die meisten schon. Aber wir wollen auf Nummer sicher gehen und erzählen euch deshalb, dass ihr über patreon.com/korbiger-podcast, Korbiger in dem Fall mit.
AE.
Vollkommen richtig.
Sorry, lange Leine.
Na, das ist okay, das ist okay. Ist auch nicht so einfach. Da könnt ihr uns gerne unterstützen, wenn ihr das wollt. Da gibt es die Möglichkeit, uns monatlich einen Beitrag zu spenden. Wenn ihr findet, dass man für das, was wir hier so tun, monatlich einen Beitrag spenden sollte, wollte. Und ja, das hilft uns natürlich sehr weiter. Und denjenigen, die es schon tun, an dieser Stelle natürlich wie immer einen Riesendank. Das freut uns sehr. Und dann gibt es noch eine weitere Sache, auf die wir natürlich hinweisen müssen. Sublint oder Ole?
Ja, mein Buch, das Nowitzki-Phänomen, ist weiterhin im Handel. Auch hier schon mal Dankeschön, weil die erste Auflage ist tatsächlich verkauft. Geiler Scheiß.
Ne? Ziemlich geiler Scheiß.
Also schön weitermachen, weil nur weil ich schreibe, kann ich Essen kaufen. Um, ich glaube, Bushido zu zitieren, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Hinterlasst mir gerne Rezension, schreibt mir, wenn ihr es gelesen habt. Ich freue mich über jedes Feedback. Und ja, damit können wir loslegen.
Ich würde sagen, zu Beginn schauen wir kurz zurück oder schauen ein bisschen drauf, was passiert ist, weil wir haben ja auch, also der Service-Gedanke wird hier grundsätzlich groß geschrieben. Also wir hatten am Wochenende, wir waren kurz davor, 3-mal ein Spiel 7 zu haben. Die Warriors haben es versaut, die Rockets haben es versaut, wer auch immer. Spiel 6 in Houston haben die Warriors gewonnen, ohne Kevin Durant. Hat sich überrascht, grundsätzlich?
Jein, also sagen wir mal, ich habe ein Szenario gesehen, wo genau, also ziemlich genau das passiert, was dann auch wirklich eingetreten ist. Deswegen hatte ich auch ein paar Euro draufgesetzt. Also auch zugegebenermaßen auch deshalb, weil die Quote einfach sehr gut war. Aber wenn man mal die Chance hat, auf ein Team wie die Warriors tatsächlich eine Quote von über 3 zu bekommen, dann muss man es eigentlich wahrnehmen, weil sie wurden zu einem sehr viel größeren Underdog gemacht, als sie waren, meiner Meinung nach. Houston war fürs Heimspiel sicherlich ein bisschen Favorit, einfach weil es zu Hause war, weil es ein Elimination Game und so war, aber die Warriors haben halt einfach über die letzten Jahre doch sehr oft den Kopf aus der Schlinge gezogen, wenn's brenzlig wurde. Und gerade Klay Thompson ist auswärts einfach nochmal eine Ecke besser in solchen Spielen. Und dass es dann so laufen würde, also mit 0 Punkten in der ersten und 33 in der zweiten Halbzeit bei Curry, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet, aber dass sie es gewonnen haben, hat mich jetzt nicht unbedingt schockiert. Dich?
Nee, mich auch nicht. Wir haben ja auch ein bisschen hin und her geschrieben, so gegen Richtung Spiel 6, wo ich dann auch meinte, so könnte interessant werden, einfach weil die Rockets sich auf die Durant Warriors vorbereitet haben und nicht auf die Durant-losen Warriors. Und ich war halt einfach gespannt, ob sie ihren Gameplan ein bisschen anpassen müssen, beziehungsweise ob die Warriors sie mit irgendwie anderen Dingen präsentieren und irgendwie so ein bisschen haben sie schon getan. Also der Ball lief besser, es war gut, du hast schon gesagt, Curry hat am Anfang irgendwie gar nichts getroffen, ging gar nichts und die Rockets konnten trotzdem irgendwie nicht groß Kapital rausschlagen, was sicherlich auch an Clay lag und am allgemeinen Spiel, auch an der Defense von Green wieder, was gut funktioniert hat, aber ich glaube, ich habe auch die Rockets leicht favorisiert gehabt für das Spiel, minimal zumindest, aber wie du schon sagst, ich meine, die Warriors sind halt auch ohne Durant ein sehr, sehr gutes Team und vielleicht sogar das beste Team, auch wenn sie mittlerweile sehr, sehr dünn besetzt sind, aber da auch Kevin Looney hat ja auch einen ziemlich guten Job gemacht und ja, vielleicht war das auch gar nicht so schlecht, dass die Bank mal wieder ein paar Minuten gesehen hat. So grundsätzlich. Und selbst Sean Livingston hat ja nochmal einen rausgehauen.
Und McKinney.
Genau.
Iggy hat 5 Dreier getroffen, was er auch vorher, glaube ich, seit 2013 nicht mehr in einem Spiel geschafft hat. Aber das ist halt,
Also, Heart of a Champion.
Iggy, Green und Thompson, das sind einfach Spieler irgendwie, die man in solchen wichtigen Spielen einfach haben will. Und die da halt auch mittlerweile einfach brutal viel Erfahrung mit haben und ja. wissen, was es da dann zu tun gilt. Und also ich finde, in dem Spiel waren ja wirklich, häufig waren das dann 50-50-Balls und Offensiv-Rebounds und sowas, die den Unterschied gemacht haben, wo natürlich waren die auch vollkommen platt am Ende des Spiels, aber sie haben halt irgendwie diese Reserven dann besser gefunden und sich so ein bisschen mehr auf ihren kollektiven IQ in solchen Situationen vielleicht verlassen, mhm. als die Rockets, die halt teilweise diese Selbstverständlichkeit ein bisschen verloren haben.
Ja klar, ich meine, für die Rockets stand auch mehr auf dem Spiel. Es ist, glaube ich, immer ein, also was heißt, glaube ich, also wenn du mit einem 3-2 ins Spiel 6 gehst, hast du halt, bist du halt eine Ecke entspannter einfach, als wenn ja. du mit einem 2-3 reingehst und gerade, also ob du jetzt zu Hause spielst oder auswärts, spielt da, glaube ich, gar keine so große Rolle, aber die Gefahr zu verkrampfen ist natürlich in Rückstand schon größer. Und also wenn du es schon ansprichst mit ihrer Erfahrung, mit der Erfahrung der Warriors, wenn wir jetzt dann, da fand ich den Kontrast ganz interessant zu den anderen beiden, oder zu den beiden Game Sevens von gestern. Da hat man schon gesehen, dass den beiden Teams so ein bisschen, oder den vier Teams eigentlich, so ein bisschen die Routine fehlt in solchen Situationen. Also es war schon, ja, sehr zittrig teilweise. Von draußen ist weder im einen noch im anderen Spiel viel gefallen. Man ist auch so ein bisschen von seinem normalen Spiel so ein bisschen abgewichen. Also es war eher ein Kampf, aber deshalb nicht weniger interessant, ne?
Ja, es waren einfach richtige Game Sevens. Also ja. man hat komplett gemerkt, wie viel da auf dem Spiel stand. Gerade das Sixers-Raptors-Spiel fand ich total abgefahren, wie das hin und her gegangen ist, weil man irgendwie mehrfach das Gefühl hatte, jetzt ist es dann doch entschieden pro Philly mhm. oder pro Toronto. Und dann ging es irgendwie sofort wieder zurück, weil halt, ja, wie du schon sagst, die Souveränität dann nicht unbedingt immer da war. Aber extrem unterhaltsam. Also so zwei so spannende Game Sevens an einem Tag hat man, glaube ich, auch noch nicht so wahnsinnig oft gehabt.
Mega gut. Also wirklich so, es ging ja, also gut, klar, in Toronto sogar bis nach dem Buzzer, bis es entschieden war. Und in Denver war es ja auch nur, also ging es ja auch in den letzten 10 Sekunden oder so. Und ja, also hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ich würde sagen, bevor wir jetzt aber zu viel da schon ins Detail gehen, Moment. Das größte Ereignis, bevor wir wirklich zur Angelstunde übergehen, das größte Ereignis diese Woche. Die Lottery steht morgen an. Da wird sich, ich glaube, Jim Boylan reibt sich schon die Hände.
Ich glaube nicht nur er.
Wen er denn geht das Training Camp los, ab September zum Rennen schicken darf? Ja, ich meine, eigentlich ist klar, dass die Bulls den Nummer 1 Pick bekommen, oder?
Das ist ja, natürlich. An der Stelle übrigens auch Shoutout an Chris Fleming, der anscheinend Lead Assistant bei den Bulls wird.
Ja. Und der in den Chicagoer Medien sehr, sehr positiv wahrgenommen wird. Also die sich natürlich dann informiert haben in Denver und in Brooklyn, wo er ja schon Assistant war und gerade von seinen Offensivfähigkeiten sehr überzeugt sind. Und da bin ich natürlich, die braucht man in Chicago, sagen wir es mal so. Also naja.
Absolut. Also hat sich echt einen guten Namen gemacht. Und ich denke auch, das ist halt der nächste Schritt, beziehungsweise der letzte Schritt, bevor er dann seinen Traum erfüllt bekommt und Headcoach wird halt in der NBA. Mal sehen, ob er das bei den Bulls irgendwann wird oder woanders, aber...
Will ich nicht ausschließen.
Meinst du, Major Payne bleibt nicht ewig?
Ich weiß es nicht. Wir werden sehen.
Ich meine,
vielleicht ist ja auch das, also ein Tandem from Heaven, also Fleming und Jim Boylan.
Vielleicht wird Major Payne ja auch irgendwann einfach abgeworben von einem besseren Team.
Vielleicht von den Lakers zum Beispiel.
Zu
denen wir später natürlich auch noch kommen werden. Da hat sich nämlich auch einiges getan übers Wochenende. Jetzt aber Angelstunde. Rockets. Es wird ein uninteressanter Sommer oder ein uninteressant interessanter Sommer, weil ihnen sind ein bisschen die Hände gebunden, ne?
Ja, ein bisschen sehr. Also die komplette Starting Five ist halt hoch bezahlt und auch längerfristig gebunden. Dazu gibt es dann noch Nene, der unter Vertrag steht und sonst, glaube ich, keinen einzigen garantierten Deal, aber halt auch kein Geld.
Also, ja, 120 Millionen haben sie mit den 6 Verträgen schon.
Ja.
Gut in den Büchern. Also.
Und sie haben bei vielen Spielern auch keine Bird Rights. Das heißt, sie können da jetzt auch nicht wahnsinnig viel Geld den eigenen Free Agents bieten. Was zum Beispiel bei jemandem wie Austin Rivers, den ich in den Playoffs wirklich gut fand,
ja.
sie vielleicht ein bisschen schmerzt. Tatsächlich ist es so, dass wenn man der Meinung ist, sie haben ihren Zenit überschritten, was durchaus sein kann, dann, also das, die einzige Möglichkeit, sich wirklich signifikant zu verbessern oder zu verändern, sind Trades.
Da ist aber natürlich die Frage, wer da A, tradebar ist und B, anzubieten ist. Und im Endeffekt würde wahrscheinlich dann vieles auf Eric Gordon zurückfallen, oder?
Ja, wahrscheinlich. Oder vielleicht noch Capella, wobei das halt nicht unbedingt die Playoffs oder zumindest jetzt nicht die Serie war, um den enormen Wert von Clint Capella herauszustellen. Wenn man allerdings gesehen hat, dass sie vorher die Jazz halt ganz gut lang gemacht haben und er da auch in einem direkten Duell zum zweiten Mal in Folge gegen Gobert ziemlich gut ausgesehen hat, überwiegend, dann man sollte sich, glaube ich, von dem Moment nicht zu sehr verleiten lassen und daraus schlussfolgern, dass Clint Capella ein wertloser Kackspieler ist, aber also die
doch, die genau das sollten wir tun.
Die Serie hat seinen Wert auf jeden Fall nicht wahnsinnig gut getan.
Ja, so, man muss natürlich auch sagen, dass es für ihn halt eins der ungünstigsten Matchups war.
Ja.
Also generell für Spieler wie ihn. Also von daher muss man da schon immer den Matchup-Aspekt in der Playoffs irgendwie im Auge behalten und wie du sagst, also da den Wert deshalb nicht zu niedrig ansetzen. Aber ja, also ich habe deswegen gesagt, interessant, uninteressant oder umgekehrt, weil ich meine, Daryl Morey ist uns ja, was Denken angeht, immer drei Schritte voraus, was dann nicht, letzten Sommer hat es gar nicht so gut funktioniert, aber ich bin schon gespannt, was er da irgendwie so aus dem Ärmel schütteln wird oder was er für Ideen hat oder was sie mit den wenigen Möglichkeiten, die sie haben, anstellen werden.
Aber hast du nicht gesehen, dass David West und LeBron James eigentlich der Meinung sind, dass Analytics total blöd sind und kacke und nerdig und dass deswegen die Rockets wahrscheinlich auch alle keinen Plan haben, was sie tun?
Habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen, ne? Aber sie haben natürlich recht.
Also David West hat nach dem Spiel halt bei Twitter geschrieben, dass man sich nicht von Nerds erzählen lassen soll, wie man Basketball zu spielen hat. Mhm. Und LeBron hat halt gestern einen unglaublich cleveren Tweet abgesetzt, in dem er sich darüber lustig gemacht hat, dass CJ McCollum ja aus der Midrange ziemlich aufdreht. Wobei man da vielleicht einwerfen sollte, dass es keine Analytics gibt, die einem sagen, dass Midrange-Würfe von CJ McCollum schlecht sind. Das ist natürlich bei ihm nicht angekommen.
Ja.
Und das ist immer noch bei vielen Leuten nicht angekommen, anscheinend, aber ist so.
Es kommt schon ein bisschen auf den Spieler an, meinst du. Aber allgemein sind sie jetzt nicht so positiv gesehen.
Genau.
Sie sind halt nur, aber als Stilmittel, also wenn du jemanden hast, der es kann.
Wenn du Gerald Green hast und der, wie er es in Spiel 6 ja leider auch ein, zwei Mal gemacht hat, irgendwie ins Dribbling geht und dann Contested Jumper gegen gute Verteidiger nimmt, das ist ein Scheißwurf. Und das werden dir Analytics bestätigen, das wird dir auch, also
aber da brauchst du
auch
keine hingucken Analytics, und
das wird es dir auch bestätigen.
Ja. Was? Da brauchst du keine Analytics.
Eben, das siehst du halt ganz gut. Aber CJ McCollum ist halt ein Monster aus der Mitteldistanz. Ja. Kevin Durant ist ein Monster aus der Mitteldistanz. Kawhi Leonard ist ein Monster aus der Mitteldistanz. Die sind in diesen Playoffs absolut überragend, auch in diesem Bereich. Und auch deshalb, weil es halt nicht mehr so ein mega viel genutztes Stilmittel ist. Das heißt aber nicht, dass es das Einzige sein sollte. Weil wenn es das Einzige ist, dann hast du DeMar DeRozan. Und das ist halt nicht unbedingt das, was in den Playoffs dann den großen Unterschied macht. Aber gut. Egal, belassen wir das bei der Midrange-Debatte, aber eigentlich habe ich das aufgebracht, weil, wie wir schon gesagt haben, die Rockets haben nicht mega viel Spielraum, aber es gibt ja jetzt dann, also sofort eigentlich mit dem Ausscheiden hat ja das Referendum wieder darum angefangen, ob jetzt diese Philosophie falsch war, ob die Idee gescheitert ist und ob die Rockets halt kacke sind, weil sie kein Team-Basketball spielen und was weiß ich. Mhm. Wie stehen wir denn dazu? Ist diese Philosophie gescheitert, deiner Meinung nach?
Ich tue mich schwer zu sagen, eine Philosophie ist gescheitert oder ein Team ist gescheitert, weil es gegen eins der besten Teams der Geschichte irgendwie seine kleine Chance nicht genutzt hat. Ich habe auch schon gelesen, ja, oder gehört, die Rockets haben wieder enttäuscht, die Saison ist eine Enttäuschung. Und ich meine, klar, sie wollten die Warriors schlagen. Sie haben es nicht geschafft und sind deshalb sicher selber auch enttäuscht. Aber vielleicht war die Chance auch jetzt gerade nach der Verletzung von Durant irgendwie größer, als es jemals zuvor war. Vielleicht aber auch aus unterschiedlichen Gründen auch nicht, weil ich meine, Dynamiken verändern sich ja auch, gerade wenn irgendwie eine große Komponente wegfällt. Vielleicht waren die Chancen auch gar nicht so groß, wie man es einfach nur durch die Subtraktion von Durant erwartet hätte. Das heißt trotzdem nicht, dass die Chance riesig war, dass die Warriors raushauen. Und wir haben es ja schon angesprochen, sie waren ohne KD immer noch ein extrem gutes Team. Und da kann ich nicht sagen, dass jemand gescheitert ist, der so nah dran ist oder der über eine Serie so gut mit einem der historisch oder mit einem, sagen wir mal, das ist gar nicht das Reasoning auspackt, mit einem der besten Teams der letzten 20 Jahre mithält. Das sehe ich, das ist für mich kein Scheitern. Und natürlich, wenn ich immer nur das Ultimative im Blick habe und nur an Titel oder Scheitern im Blick habe, dann sind sie natürlich gescheitert. Aber für mich sind sie nicht gescheitert. Also ich bin kein Riesenfan der Philosophie. Ich bin gerade von dieser Foulschinderei jetzt auch beim Wurf, über die wir ja viel gesprochen haben nach Spiel 1, bin ich überhaupt kein Fan. Aber ich finde, Scheitern ist einfach der falsche Ausdruck. Also sicherlich hat nicht alles so funktioniert, wie sie sich vorgestellt haben. Und sicherlich ging das Team so auch aufgrund diverser Umbrüche im Sommer und dann während der Saison nicht optimal in die Serie. Also ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt. Also sie hatten schon Spieler, die sie reinwerfen konnten, aber es war jetzt so diese verlässlichen Spieler, die sie reinwerfen konnten, haben ihnen vielleicht auch ein bisschen gefehlt. Und für mich ist vielleicht das eher so, dass, also zusätzlich zu Harden, Paul, Gordon und so. Und für mich ist, glaube ich, das eher das Problem. Nicht die grundsätzliche Philosophie, ob ich die jetzt mag oder nicht, ist was anderes, aber ich würde sie nicht als gescheitert ansehen.
Ja, sehe ich eigentlich ziemlich ähnlich. Also einerseits die Tiefe, so die Minuten zum Beispiel, wenn Gerald Green auf dem Court war, waren eigentlich immer eine Katastrophe. Mhm. Also da ist mir eine Szene in Spiel 6 aufgefallen, die halt, also das war im vierten Viertel. Die Rockets sind halt, haben gerade einen Ball geklaut, sind auf dem Weg nach vorne, Tucker hält aber, also dreht ab im Fastbreak, weil er die Uhr merken will, weil sie halt vorne waren, ich glaube mit plus 5 und nicht mehr so lange zu spielen war. Er gibt den Ball an Green, ja, der stimmt, sofort ein Contested Layup nimmt und verwirft. So, auf der Gegenseite trifft dann, ich glaube, Clay einen Dreier. Nächster Angriff, wieder geht der Ball irgendwie an Green, wieder ein Fehlwurf, Dreier und ja, das war dann, also dadurch war dann das Defizit ganz schnell wieder weg aus Warriors Perspektive. Und also für mich mehr als irgendwie ein Thema der Philosophie waren es solche einzelnen Fehler bei den Rockets, die das Problem waren. Also das ist halt gegen ein Team wie Golden State, was in jeder Serie auch ohne Durant immer noch ein Talent plus hat, meiner Meinung nach. Einfach, also weil es ja irgendwie besser zusammenpasst, einfach ein unfassbar gutes Team ist.
Und Spiele haben, die in ihren Rollen unfassbar gut sind und nahe der Perfektion sind. Also genau. Green, Iguodala,
ja. Clay. Da darfst du dir halt einfach nicht so viele Fehler erlauben, wie das bei den Rockets passiert ist. Ich glaube, also für mich war das der Unterschied. Und durch diese Spielweise, die sie haben, die ich auch nicht mega geil immer finde, erhöhen sie einfach so ein bisschen die Varianz. Also indem man so viele Dreier nimmt zum Beispiel. Und, also das sind halt Mittel, die meiner Meinung nach ihnen eher eine Chance verschafft haben gegen die Warriors, als dass sie irgendwie behindert hätten. Und ich meine, dann muss man am Ende schon auch Harden und Paul, finde ich, dafür kritisieren, dass sie teilweise ja ein bisschen zu starr irgendwie dabei geblieben sind. Also sie hätten durchaus auch mal, haben wir auch schon nach Spiel 1 gesagt, ein bisschen mehr irgendwie Mitteldistanz versuchen können. Also gerade Harden, Paul hat das ja ein bisschen mehr gemacht. Seltener irgendwie mit dem Plan hochgehen zum Wurf, dass man halt nicht den Wurf nimmt, sondern dass man irgendwie einen Foul zieht. Weil das, also ich meine, das hat ja gegen Curry in der Serie ziemlich oft ziemlich gut funktioniert, aber trotzdem ist es halt, ja, teilweise ist man da dann vielleicht ein bisschen zu klug für sich selbst oder also denkt man, wer klüger als man ist. Und dann, ja, die Defense war nicht so gut wie letztes Jahr und dann, was halt auch noch ein Punkt ist, diese Philosophie, die sie haben mit zwei Spielern, die extrem viel Isolationen laufen, die wurde letztes Jahr quasi darum aufgebaut, dass Chris Paul ein absolut elitärer Spieler war in Isolations, also eine elitäre zweite Option quasi, neben Harden. Und letztes Jahr hat der in den Playoffs pro Isolation 1,17 Punkte generiert, was halt brutal gut ist. Dieses Jahr waren es 0,86 und das wurde nochmal sogar deutlich gesteigert im letzten Spiel, weil er da halt gut war. Mhm. Aber insgesamt hat Paul in der Serie einfach nicht gut genug gespielt, um die zu gewinnen. Und ja, das war aber jetzt nicht unbedingt das Problem der Ausrichtung, sondern das war das Problem von Execution, meiner Meinung nach. Die Warriors sind gerade in den Spielen 5 und 6 einfach cooler gewesen und haben's und ja, besser, bissiger, keine Ahnung, sie haben weniger Fehler gemacht.
In Spiel 6 jetzt, weil Spiel 5 haben sie ja verloren, oder?
Spiel 5, sorry.
Ja, hast recht.
Nachdem Durant raus war, ja, was ja auch ein ähnlicher Verlauf war, weil Curry auch davor eine Katastrophe war und dann irgendwann aufgedreht hat. Ja. Meiner Meinung nach stand man sich da eher mit eigenen Fehlern im Weg, als dass man irgendwie den falschen Ansatz gewählt hätte.
Ja, finde ich auch. Wie siehst du die Diskussion rund um Harden, die natürlich dann auch wieder so ein bisschen aufkam nach Spiel 6?
Also was man sicherlich kritisieren muss, waren die zwei Turnover, die er ganz am Ende vom Spiel hatte, die womit nochmal was gegangen wäre vielleicht. Auch in Spiel 5 wurde das ja sehr kritisiert, dass er im letzten Viertel quasi kaum geworfen hat. Also ich glaube, er hat 2 Würfe genommen über das ganze Viertel über, was halt eigentlich definitiv zu wenig ist. Aber es war nicht sein hellster Moment. Trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, dass er irgendwie eine schlechte Serie gespielt hat. Also ich hätte jetzt nicht gesagt, dass er irgendwie gechoked hat oder so, wie das ja dann im Internet gerne versimplifiziert dargestellt wird. Ja. Aber es war auch nicht seine beste Serie, finde ich.
Nee, beste Serie würde ich auch nicht sagen. Aber mir ging die Kritik schon wieder viel zu weit. Also ich meine, du sagst die beiden Turnover und auch in Spiel 5, dass er vielleicht ein bisschen zu wenig aggressiv war. Aber ich meine, selbst in Spiel 6 hat er am Ende noch relativ große Aktionen drin gehabt. Also 2 Dreier getroffen, eine über Draymond, glaube ich sogar, dann noch ein Layup getroffen, wichtig. Dann irgendwie aus dem Double-Team raus noch Tucker für einen offenen Dreier gefunden, der dann drin war. Also er hat sich da, wie du sagst, er hat weder gechoked, noch hat er sich irgendwie zurückgenommen. Also klar hat er Fehler gemacht. Aber ich habe... Also gerade Harden, gut, ist natürlich auch ein Spieler, der aufgrund seiner Art zu spielen so ein bisschen zwei Lager schafft und da schwingt das Pendel halt wahnsinnig schnell irgendwie aus und aber ihm jetzt da wieder, ich weiß halt nicht, warum man halt immer so diese existenzielle Keule rausholen muss und dann halt immer so diejenigen, die eigentlich verdammt gut sind in ihrem Spiel und in dem, was sie tun, einfach komplett abmoderieren muss. Man kann ja sagen, hey, wie du es gerade eigentlich getan hast, so. War nicht seine beste Serie, aber war auch keine schlechte Serie. Und da geht noch was. Aber, und ich meine, wie lange hat LeBron gebraucht, bis er Serien wirklich dominiert hat und entscheidende Spiele dominiert hat?
Gerade für NBA-Fans aus Deutschland kann man, finde ich, in der Hinsicht auch anmerken, dass bis 2011 Dirk Nowitzki keinen guten Ruf hatte, als der zwar teilweise vollkommen krass abgeliefert hat in den Playoffs, definitiv, und eigentlich immer seine Effizienz auch gesteigert hat, oder also beziehungsweise seinen Output gesteigert hat in den Playoffs. Auch der hatte den Ruf, soft zu sein und zu choken und also.
Ja, eben. Obwohl
dann deswegen denke ich mir da auch immer, also wir wissen alle, dass es Blödsinn ist bei jemandem wie Dirk, der mit 32 war, glaube ich, 2011, als er dann die Elite gewonnen hat. Auch da ist so viel zusammengekommen und es war ein unfassbarer Playoff-Run, den er da hatte. Aber man sollte das bei jemandem, der jetzt, glaube ich, 29 ist in Harden, vielleicht noch nicht abschreiben, dass vielleicht so dieser Run auch noch kommt. Und ich würde es mir irgendwie wünschen, weil ich grundsätzlich finde, dass alle überkrassen Spieler sollten irgendwie einen Titel haben, finde ich. Also ich finde es nach wie vor schade, dass Charles Barkley keinen hat, zum Beispiel.
Karl Malone.
Bei Karl Malone finde ich nicht
ist
so schade.
Ist kein Sympathieträger,
weil ich den nicht leiden konnte, aber das ist ja. Das ist was anderes. Aber man weiß es halt nicht und trotzdem ist dann ein Spieler für mich nicht unbedingt ein, ja, irgendwie ein krasser Joker oder so. Sowas halte ich grundsätzlich für etwas übertrieben.
Ist einfach Quatsch, zumal man ja auch einfach sagen muss, also ich meine, auf dem Niveau ist halt dieser Margin of Error so minimal. Ich meine, da stehen ja jetzt nicht Ole Freaks und Max Marbeiter gegenüber, sondern halt Draymond.
Ich meine, dann gibt's gar keinen Spielraum.
Dann wär's vorbei. Aber dann wär's auch kein Joken. Dann wär's Schicksal.
Das kann dann jeder akzeptieren.
Ja, genau. Nein, aber da ist einfach irgendwie du kannst dir nicht viel erlauben. Und dann entscheiden halt wirklich Kleinigkeiten, so blöd das und abgedroschen das immer klingt, aber es ist nun mal so. Und wenn dir halt Curry im letzten Viertel über 20 Punkte einschenkt, dann ist für dich halt, dann kannst du dir nicht viel erlauben. Und wenn du ein Turnover kann immer passieren, aber das entscheidet nicht darüber, wie deine Qualität allgemein ist in solchen Spielen. Und,
ja. Ja, ganz genau. Also, gerade halt gegen Golden State, weil sie halt einfach seit 2015 haben die genau eine Playoff-Serie verloren. Und das war halt gegen LeBron, der irgendwie im Best Player of All Time Modus da gespielt hat für die Serie. Und ein Kyrie,
Second
der
Best
halt
Player of All Time, aber
Modus. Ich habe nicht gesagt, dass das okay, ist. Geh mir weg mit dieser Scheißdebatte. Völlig egal. Also der halt komplett über sich hinausgewachsen ist und wahrscheinlich irgendwie die beste Serie seines Lebens gespielt hat. Das war dafür nötig und unfassbar viele komische Zusammenstöße und Vorfälle, sei es Draymond und also es braucht ziemlich viel, um die zu schlagen. Und das hatten die Houston Rockets in dieser Saison nicht und letztes Jahr hatten sie es auch nicht. Und es gibt dieses Jahr nicht die Entschuldigung irgendwie von einer Chris Paul-Verletzung oder was weiß ich, sondern sie wurden halt einfach besiegt.
Genau.
Die sind deswegen halt trotzdem immer noch ein ziemlich geiles Team. Also, was so nicht es. So weit weg davon war.
So ist es. Und näher dran als jedes andere Team in den letzten Jahren.
Ja.
Und jetzt ist halt, jetzt ist natürlich die Frage, wie es dann im Sommer ausschauen wird. Also wir haben schon gesagt, so viel Spielraum haben sie jetzt nicht. Du hast auch schon gesagt, dass Paul eben nicht mehr ganz so elitär war dieses Jahr, wie er es letztes Jahr war. Nächstes Jahr ist er jetzt noch mal ein Stück älter. Das haben wir auch schon gesagt.
Auch der mit großem Abstand der wichtigste Verteidiger ist immer noch. Der ist auch, ich glaube, wird 34 nächstes Jahr.
Das Fenster schließt sich so langsam. Es wird jetzt halt interessant. Ich meine, ich glaube, gerade bei den Rockets wird auch viel drauf ankommen, was in Golden State passiert. Also Durant. Klar, sie wurden jetzt von den Warriors ohne Durant geschlagen, aber die Warriors haben, sollte Durant gehen, auch nicht so wahnsinnig viel Spielraum. Also dann steht ja noch die Verlängerung von Clay dann theoretisch an und so. Also da könnte sich so ein bisschen vielleicht nochmal zu ihren Gunsten verschieben, aber es wird natürlich schon spannend zu sehen, wie das Team in die nächste Saison geht. Nicht nur, was dazukommt, sondern auch, ja, was Paul noch zu leisten imstande ist, wie, ob Tucker nochmal, ich meine, den melken sie ja auch so viel es geht, ob der die Saison oder wie gut der die Saison durchhält dann. Aber wenn jetzt Durant geht, sehe ich durchaus Möglichkeiten, dass Houston da nächstes Jahr nochmal ganz nah dran ist. Und du?
Ich weiß nicht. Also ich glaube, mein Vertrauen in Chris Pauls Gesundheit ist einfach nicht groß genug, dass ich es mir so richtig vorstellen kann. Und also,
das ist natürlich nur ein Faktor, klar.
Vielleicht kriegt Morey dieses Jahr eine weniger verheerende Offseason hin. Also die Bankspieler, die ja dieses Jahr, also die dieses Jahr in den Playoffs irgendwas beigetragen haben, sind ja überwiegend erst während der Saison gekommen, ja, als er seine eigenen Fehler quasi repariert hat. Vielleicht gelingt es ihnen da über die Saison ein bisschen mehr Kontinuität zu schaffen. Vielleicht geht bei Harden ja auch noch mehr oder er scheißt dann auf die Regular Season und kümmert sich nur noch um die Playoffs. Den Modus erreichen ja viele Topspieler irgendwann, wo es ihnen halt egal ist, wie die Regular Season verläuft, solange sie halt dann fit sind. Und es ist nicht so blöd, siehe Kawhi. Es hängt halt auch einfach davon ab, wie Tillmann Fertitta nach wie vor der beste Owner Besitzername in der NBA ist, ob er wieder mit der Mentalität rangeht, dass er ein bisschen Geld sparen will, wie er das dieses Jahr gemacht hat, weshalb sie einige Deals nicht machen konnten, oder ob er jetzt sagt, okay, ich will unbedingt Meister werden. Er hat jetzt gerade ja gesagt, wir gewinnen auf jeden Fall mit James Harden eine Meisterschaft und wir tun alles dafür Mögliche. Das müsste er halt zeigen. Also
ja,
die Bereitschaft vielleicht auch noch, wenn man was tradet, ein extra, also noch ein paar Millionen mehr aufzunehmen, um halt darin, also um halt vielleicht noch ein kleines bisschen besser zu werden. Also da muss er jetzt einfach seinen Worten Taten folgen lassen. Da bin ich gespannt, ob das passiert.
Auf jeden Fall auch ein entscheidender Faktor. Also wie gesagt, wie sich das Team überhaupt zusammenstellen lässt und wie groß der Spielraum da für Murray sein wird. Ein Konkurrent, um gleich mal zum nächsten Team zu gehen, werden wahrscheinlich auch die Nuggets sein.
Ich gehe davon aus. Also während man bei den Rockets vielleicht so ein bisschen sagen könnte, dass die eher so auf dem Plateau angekommen sind, also dass diese sind ja die Nuggets auf jeden Fall im Wachstum noch. Also ja, das ist ja noch ein total junges Team, was jetzt gerade das erste Mal seit 10 Jahren überhaupt eine Playoff-Serie gewonnen hat und dabei wirklich auch gut aussah und jetzt auch durchaus Chancen auf die Conference Finals hatte. Also die können meiner Meinung nach, auch wenn das jetzt natürlich wehtut, wie es in Spiel 7 gelaufen ist, können sie trotzdem ziemlich optimistisch in die Zukunft eigentlich blicken.
Also ich meine, gerade wenn man sich Jokic anschaut, der jetzt wirklich mehr als bewiesen, dass er in den Playoffs nicht nur verlässlich ist, sondern auch wirklich dominieren kann. Und da, ja, ich meine, keine Ahnung, zu den 5 bis 10 besten Spielen oder 5 besten Spielen in den Playoffs hat er bis jetzt wahrscheinlich gezählt.
Ja, auf jeden Fall der beste Big Man in den Playoffs.
Ja, und war auch klar, die Matchups haben gut gestimmt, aber er war immer problemlos spielbar und auch seine Defensive war deutlich besser, als man so erwartet hat. Also er ist halt, klar, er sieht immer ein bisschen fußlahm aus, aber er kriegt es schon irgendwie ganz gut gebacken, halt auch mit seiner Intelligenz. Und Murray auch, haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet, finde ich, Licht und Schatten. Spiel 7 war jetzt leider wieder ein ziemlich großer Schatten, aber trotzdem hast du gesehen, dass da jemand ist, der jetzt vielleicht kein Superstar wird, aber zumindest gerade im Zusammenspiel mit Jokic, wenn er noch mehr Konstanz reinkriegt, also ich finde, er hat schon mehr Konstanz drin gehabt jetzt in den Playoffs, als man erwartet hatte, wenn er noch mehr Konstanz reinkriegt, dass da auf jeden Fall da so ein Duo ist, das gut zusammenpasst. Ich finde, oder ich glaube auch, dass oder ich könnte mir vorstellen, dass so eine Erfahrung natürlich auch, gerade bei einem wie Murray, was man ja schon oft gehört hat, also wie er das Spiel so angeht vom Kopf her oder wie er halt psychisch in Anführungszeichen dabei ist, dass die Erfahrung der Playoffs sich bei ihm eher positiv auswirkt, könnte ich mir vorstellen. Ja, und dann hast du halt natürlich auch noch ich glaube, das Team ist komplett, fast alle Rotationsspieler sind auf jeden Fall nächstes Jahr noch dabei, jetzt aus den Playoffs, außer Millsap, der eine Player-Option hat?
Nee, Team-Option.
Ist es eine Team-Option?
Ja, ist eine Team-Option.
Okay.
Über 30 ja. Millionen, wo natürlich nach dem Spiel gestern gleich ein Urteil darüber gefällt wurde, dass man den natürlich auf gar keinen Fall halten darf, weil viel zu viel Geld.
Ja, ich würde Europa ist angebracht.
Ja, China.
Ja, ja. Ich habe mir übrigens auch Team-Option aufgeschrieben hier gerade, sehe ich, also gut gemacht.
Es war einfach Knick in der Optik. Das
einfach passiert. Knick, genau. Ich habe meine Brille nicht auf. Aber ja, ist halt jetzt die Frage. Also im Endeffekt, ihn zu halten, wäre wahrscheinlich schon nicht so blöd. Es könnte natürlich auch sein, dass er daran interessiert ist, seinen Vertrag ja jetzt zu beenden sozusagen, um nochmal einen längerfristigen, also keinen ewig langfristigen, er ist ja nicht mehr der Jüngste, aber einen längerfristigen Vertrag zu relativ guten Konditionen zu unterschreiben. Und vielleicht kommt man da ja irgendwie zusammen. Und dann hättest ja,
Ich denke auch, dass man das wahrscheinlich versuchen wird, das ein bisschen zu restrukturieren. Also, ja. Dass es halt nicht dann 30 Millionen sind, sondern also, dass man vielleicht 3 Jahre 45 oder sowas oder 3 Jahre 40 vielleicht, also was dann halt auch relativ viel Geld immer noch ist, aber was halt ein bisschen teamfreundlicher ist,
ja.
Und ihm dazu ein bisschen mehr langfristige Sicherheit gibt. Ob man, also ich denke, sie werden das zumindest versuchen, weil also das Spiel 7 war scheiße, muss man schon sagen. Und gerade gegen Zach Collins sah er, sobald Terry Stotts in der Serie mehr damit angefangen hat, Collins gegen ihn zu stellen, hat er offensiv wirklich deutlich weniger Impact. Aber insgesamt ist das meiner Meinung nach schon ein Spieler, der da gut reinpasst in dieses Team aktuell noch. Also und vor allem wird es jetzt auch nicht so leicht, da Denver schon auch relativ viele schwere Verträge schon hat, da einen besseren Ersatz zu finden, der sich halt besser ergänzt. Und Millsap ist, solange er noch einigermaßen fit ist, halt einfach ein guter Verteidiger. In einigen Spielen offensiv auch sehr gut. Manchmal halt, also er ist jetzt nicht mehr derjenige, dem man irgendwie ständig den Ball geben kann, der dann alles regelt. Aber er hat schon seinen Wert offensiv und auch so ein bisschen als ja Erwachsener in so einem jungen Team finde ich ihn jetzt auch nicht so schlecht. Deswegen, wenn das geht, würde ich schon versuchen, den zu halten, trotz einem sehr schlechten Spiel 7, definitiv.
Also das graue Eminenz kann er bestimmt nicht schaden. Aber ja, genau. Wobei ich finde eigentlich schon, dass man die Zukunft eines Spielers von einem Spiel abhängig machen sollte. Also weil wer choked, hat es einfach auch nicht verdient.
Deswegen kriegt Rüdiger Nachbarschaft ja auch im Sommer einen Max.
Ja. Wobei, Rüdiger Nachbarschaft, kommen wir ja drüber, gibt es schon was Neues wegen der Verletzung?
War fraglich. Also das Letzte, was ich gesehen habe, war noch nicht klar, wie lange damit ausfallen wird.
Ja, sah auf jeden Fall nicht gut aus, aber dazu später. Ja, also ich sehe es ähnlich. Also dass man schaut, dass man so einen teamfreundlichen Vertrag wählt, der ihm auch irgendwie entgegenkommt wegen Laufzeit. Würde ich auf jeden Fall versuchen aus Nuggets Sicht, einfach weil er eben gut reinpasst. Ich meine, Michael Porter Jr. kommt ja eventuell dann auch noch dazu nächstes Jahr.
Ja, wer weiß. Das ist ja wirklich, man hat ja keine Ahnung, ob und wann da irgendwie mal was zu erwarten ist, aber das ist natürlich irgendwie noch eine nette mögliche Ergänzung. Also sie werden ja jetzt auch nicht groß damit kalkulieren, dass er nächste Saison irgendwie der Superstar wird, aber dass man einfach die Möglichkeit irgendwie noch hat, ist natürlich gut.
Talent käme, also ich meine, er wurde ja Mitte seiner letzten College-Saison auch als potenziell, oder zu Beginn der Saison als potenziell Nummer 1-Pick gehandelt, dann kamen halt diese Verletzungen und so, also sollte der irgendwann seinen Platz in der Rotation finden und gesund bleiben, glaube ich, haben sie da definitiv nochmal einen, der, definitiv ist übertrieben, aber da haben sie bestimmt vielleicht nochmal einen, der ihnen da irgendwie weiterhelfen kann. Ich bin jetzt halt gespannt, wie jetzt diese Entwicklung in dem Jahr und auch während der Playoffs so die Dynamik innerhalb des Teams so ein bisschen verändern wird oder was heißt verändern wird, was sie damit macht. Also nagt diese vergebene Chance. Also ich meine, sie hatten in Spiel 7 eigentlich wirklich eine extrem gute Chance. Sie waren 17 Punkte vorne. Die Blazers haben von draußen fast nichts getroffen. Lillard war sehr zurückhaltend. Haben es dann irgendwie trotzdem nicht geschafft. Ich fand zum Beispiel, was mich gewundert hat, dass sie halt auch irgendwann komplett von ihrem Spiel weggegangen sind. Also fand ich irgendwie, also ich fand, die Blazers haben es relativ gut gemacht, sie ihnen wenig Platz an der Dreilinie zu geben. Aber dieses Murray-Jokic-Pick-and-Roll kam irgendwie, finde ich, sehr, sehr selten. Nur noch, je länger das Spiel gedauert hat. Gegen Ende sind sie, keine Ahnung, in 8 von 10 Fällen irgendwie einfach ins Post-Up mit Jokic gegangen.
Der völlig K.O. war.
Der völlig K.O. war, genau, der sich dann irgendwie noch so doch reingelehnt hat und den Ball dann so ein bisschen hochgeschmissen hat. Und zwar, ja, es war irgendwie so wenig, also alles, was sie eigentlich so ausgemacht hat, also diese Bewegung von Ball und Spielern, dieses den Ball teilen, war irgendwie alles weg. Und ja, ich weiß nicht, ob es einfach dann so diese Angst in Anführungszeichen war, dass man dieses Spiel jetzt aus der Hand gibt, irgendwie als zweitbestes Heimteam, glaube ich, waren sie in der Regular Season. Spiel 7 zu Hause und dass es die Saison ihnen so entgleitet, nachdem es am Anfang ja so relativ gut aussah. Ich weiß nicht, ob diese Chance jetzt so an ihn nagt, dass es irgendwie negativen Eindruck hinterlässt. Vielleicht ist aber auch, ich meine, das gab es ja auch schon oft in der Geschichte, dass genau so eine Enttäuschung irgendwie so ein Team dann nochmal zusätzlich motiviert hat. Verändert sich die Hierarchie irgendwie im Team? Wie passt weiter mit Mario und Jokic? So, schweißt auch vielleicht noch mehr zusammen. Ich meine, das ist ja auch nochmal sowas. Okay, wir waren ganz nah dran. Wir haben irgendwie, jeder hat irgendwie seinen Beitrag geleistet. Es hat am Ende nicht gereicht, weil wir die Fehler gemacht haben. Wir sind immer noch jung. Jetzt nächstes Jahr gehen wir so an. Also, ich bin gespannt einfach, wie sich die Dynamik verändern wird.
Und ja, ob sie können sich ja auch einfach, also an dem Gegner, gegen den sie jetzt gescheitert sind, können sie sich ja auch einfach.
Absolut.
Also, da können sie sich einiges abschauen. Und also, gerade bei Murray fand ich sehr auffällig. Der ist halt, also wie zum Teil das ganze Team, sehr davon abhängig, dass der Wurf fällt. Und wenn der Wurf nicht fällt, dann ist er noch nicht wirklich in der Lage, das Spiel irgendwie anderweitig so richtig zu beeinflussen, weil er dann eher sich hinterfragt, habe ich dann manchmal das Gefühl, und einfach nicht so recht weiß, was das Richtige ist, und halt sich von seinem Spiel abbringen lässt. Und das ist halt zum Beispiel Lillard, der gestern auch nichts getroffen hat. Der strahlt halt trotzdem noch aus, dass er in gewissen Situationen einfach weiß, was er zu tun hat. Also er attackiert trotzdem und findet den freien Mann oder schafft Räume oder nimmt auch mal einen Offensivfoul an und so. Und das sind halt einfach so Facetten, wo Murray einfach noch extrem wachsen kann, aber das traue ich ihm an sich auch zu. Und also meiner Meinung nach ist das Problem der Nuggets, oder was heißt das Problem, so, also das, wo sie auf jeden Fall noch besser werden können, auch wenn das jetzt in dieser Serie gar nicht mal unbedingt nur zu sehen war, ist die Defense. Also sie haben zwei sehr gute Flügelverteidiger in Torrey Craig und Gary Harris, aber sonst Gary haben sie halt... Gary
Harris.
Genau.
Finde ich überragend.
ich finde, auch wenn die Metriken über die Saison ganz gut waren, was ihre Defense angeht, bin ich jetzt noch nicht davon überzeugt, dass das eine wirklich sehr gute Defense ist. Also ich glaube, das muss schon noch zulegen. Und also wie McCollum letztendlich einfach immer 1 gegen 1 gehen konnte und man nicht dann das Adjustment gemacht hat, da mal vielleicht mehr, was sie ja gegen Lillard sehr gut gemacht haben, mal den Ball aus seinen Händen rauszuforcieren zum Beispiel. Das, da hat diese fehlende Flexibilität, hat mich da ein bisschen gestört. Es ist natürlich auch dann schwierig, weil wenn du versuchst, ihn zu trappen, vielleicht gibt das dann wieder viel mehr Möglichkeiten für Lillard und dann kommt der irgendwie ins Spiel.
Naja, klar.
Ist ja auch nicht so. Ich meine, die Blazers haben schon auch
die Angst,
die haben da halt einfach ein paar Waffen, aber ja, da fehlte mir so ein bisschen die Flexibilität, um vielleicht mal versuchen, das irgendwie anders zu machen, weil Craig hat ihn ja individuell, finde ich, sehr gut verteidigt, nur wenn McCollum so heiß läuft, der ist halt so dermaßen kreativ und hat irgendwie jeden komischen Wurf im Arsenal und vor allem auch, also was der teilweise für Handlings auch ausgepackt hat, fand ich absurd. Ja. Also allein schon, wie er durch das Double-Team durchmarschiert ist teilweise.
Regelmäßig, ne?
Ja, richtig krass. Ja.
Auch die Spin-Moves dazu.
Ja. Also was der Typ für eine Balance hat, ist unglaublich. Mhm. Da kannst du dann halt auch mit eigentlich perfekter individueller Defense wenig gegen machen im 1 gegen 1, wenn jemand so heiß läuft. Und deswegen, ja, hätte man es vielleicht nochmal anders versuchen können. Also da sehe ich schon auf jeden Fall viel Verbesserungspotenzial bei den Nuggets, aber trotzdem, auch trotz der Enttäuschung jetzt, also ist auf jeden Fall eine erfolgreiche Saison gewesen für Denver und auch eine, auf der man, glaube ich, aufbauen kann. Halt, wie gesagt, weil die meisten Spieler einfach noch sehr, sehr jung sind und man hätte, wenn man wollte, auch durchaus Trade Assets, einfach weil sie im Backcourt so viele junge, gute Spieler haben jetzt. Sie haben Flexibilität und ich glaube, nachdem man jetzt gesehen hat, dass Jokic auch in den Playoffs wirklich absolut dominiert ist. Also über diese 14 Spiele 25 Punkte, 13 Rebounds und 9 Assists im Schnitt, das ist halt schon brutal gut.
Kann man so machen.
Das wird ja eher nicht schlechter in den nächsten Jahren. Ja. Sonst wird es wahrscheinlich noch besser. Und dann ist Denver auf jeden Fall, glaube ich, ein Team, mit dem zu rechnen sein wird.
Ja, sie sind ja, ich meine, sie waren das jüngste Team der Playoffs und auch eines der jüngsten Teams der jüngeren Geschichte. Und von daher, ja, ich auch was du sagst mit diesen defensiven Adjustments dann gegen McCollum, ich glaube, es ist halt einfach ein Prozess. Also sowohl was das Team angeht, auch was das Coaching angeht mit in Verbindung mit dem Team. Also von daher, ich glaube auch, dass es eher so ein weiterer Schritt in der Entwicklung war und dass sie da echt auf einem ziemlich guten Weg sind. Der Prozess ist quasi in vollem Gange, um etwas holprig nach Philadelphia zu fahren, wo der Prozess nämlich ja irgendwie eine andere Abzweigung genommen hat. Also durch die beiden großen Trades während der Saison wurde ja ausgiebig thematisiert. Es hat jetzt knapp nicht gereicht, irgendwie, ja, ich tue mich bei der Serie so im Nachhinein so ein bisschen schwer, weil wir haben ja, also sie jetzt einzuordnen, also auch aus Philly-Sicht irgendwie einzuordnen, weil vor der Serie haben wir ehrlich gesagt, dass Toronto deutlich im Vorteil sein sollte. Nach Spiel 1 haben wir sie noch deutlicher im Vorteil gesehen. Dann kamen zwei Spiele, nach denen wir gedacht haben, okay, irgendwie Raptors sind vollblind gefühlt. Und es hat sich ja die ganze Zeit hin und her gedreht. Und eigentlich im Endeffekt, wenn man jetzt nochmal so zur Ausgangssituation zurückgeht, und ja, hat sich Philly ja eigentlich ganz gut aus der Affäre gezogen, fand ich. Also klar, so enttäuschend das aus jetzt natürlich ist, hat sich, finde ich, auch Brad Brown gut aus der Affäre gezogen. Das ist vielleicht so das Erste, was jetzt so, oder was für mich irgendwie, mal abgesehen von den von der Butler-Harris-Geschichte, auf die wir jetzt noch kommen, auf die wir später noch kommen werden, aber ist für mich schon frappierend, dass so kurz vor Spiel 7 so diese Berichte rauskamen, okay, eigentlich muss er in die Finals einziehen, sonst ist sein Job weg. Und weil irgendwie verstehe ich es nicht ganz. Ich meine, er stand immer irgendwie in der Kritik. Oder was heißt immer, so in den letzten Monaten, so, es ging letztes Jahr so ein bisschen los während der Playoffs und hat sich jetzt so ein bisschen durch die Saison gezogen. Es war dann irgendwie auf einmal, die Ansprüche waren dann auf einmal irgendwie deutlich angestiegen, weil Embiid eben so performt hat, weil man auch von Simmons in der Rookie-Saison einiges gesehen hat. Man hat irgendwie mehr erwartet und dann wurde natürlich die ganze Entwicklung nochmal beschleunigt durch die Trades und irgendwie hat es nicht so funktioniert. Aber ich fand zum Beispiel, er hat in der Serie gute Lösungen gefunden. Eigentlich auch, finde ich jetzt, ja, mitunter, in Anführungszeichen, bessere Lösungen als Nick Nurse jetzt auf Toronto-Seite. Hat da auch durchaus, ja, so, war da durchaus auch kreativ, hat, also zum Beispiel, dass er jetzt Embiid gegen Siakam stellt, war jetzt natürlich jetzt nicht der Zaubertrick aus Oz, aber es war zumindest eine gute Idee, die auch funktioniert hat und hat damit irgendwie der Serie nochmal eine andere Dynamik gegeben und irgendwie, man muss sich das mal vorstellen, du bekommst als Coach während der Saison, wird dein Team zweimal auf links gedreht. Du bekommst einen Spieler dazu, der dich qualitativ natürlich weit nach vorne bringt, der aber komplett, der den Ball genauso in der Hand braucht und nochmal, eigentlich weiß ich nicht, ob er jetzt von der Art des Spiels so gut zu deinen beiden Stars eigentlich passt. Dann bekommst du nochmal einen Spieler dazu, der es auch gewohnt ist, den Ball groß in der Hand zu haben, der auch irgendwie seine Touches haben will. Noch dazu hast du kaum Zeit, dich so einzuspielen, weil dein bester Spieler permanent verletzt ist oder permanent irgendwie aussetzen muss. Dann beginnen die Playoffs und du musst irgendwie, es ist alles irgendwie noch so, muss on the fly passieren. Du hast auf der Bank relativ wenig Möglichkeiten. Und ich will damit nicht sagen, dass Brad Brown alles richtig gemacht hat. Ich finde nur, dass er für die, also klar hat er sehr, sehr viel Talent zur Verfügung, aber trotzdem für die Gegebenheiten, finde ich, hatte er zumindest keinen schlechten Job gemacht. Und ich weiß nicht, warum er jetzt in Frage steht. Sorry, hat jetzt ein bisschen länger gedauert.
Nee, alles gut. Hast du ja auch sinnvoll ausgeführt. Also,
danke.
Ich würde auch sagen, dass Brown den Sixers nicht die Serie verloren hat. Ich finde, er hat ein paar richtige Sachen gemacht. Ich finde, man kann sich zu Recht darüber ärgern, dass im letzten Viertel die Offense halt eine Katastrophe war. Ja. Und also, dass den Sixers da auch nichts eingefallen ist, auch nicht nach Auszeiten so richtig. Also, das ist schon wo man sich drüber ärgern kann. Was man vielleicht auch noch dazu nehmen sollte, ist, dass Embiid in dieser ganzen Saison einfach zu viele Minuten gespielt hat und ja, da was ein bisschen falsch priorisiert wurde, aber ich meine, wenn die Sixers ihn entlassen, dann müssten sie schon einfach eine sehr, sehr gute Option in der Hinterhand haben. Ja, wenn sie dann von mir aus, weil wenn man eins gesehen hat diese Saison.
Aber Jim Boylan ist halt vom Markt, ne? Also
das ist richtig. Wenn man eins gesehen hat diese Saison mit den ganzen Trades, ist, dass die Sixers brutal ungeduldig sind. Also meiner Meinung nach auch ein bisschen zu sehr. Ich hätte nicht diese beiden Trades gemacht, aber also wie gesagt, sie haben es gemacht und sie haben gezeigt, dass sie ungeduldig sind, dass sie ganz schnell irgendwie das Maximum aus den Leuten rausholen wollen, die sie haben. Vielleicht liegt das daran, dass sie nicht glauben, dass Embiid eine lange Karriere haben wird, was sein kann, wer weiß. Und dann, wenn sie nächste Woche dann bekannt geben, dass sie mit Greg Popovich den neuen Coach geholt haben, dessen Assistant Coaches Phil Jackson und Pat Riley sind, dann okay, dann lass uns drüber reden, aber einfach nur den Coach zu feuern, weil nee, Kacke und dann schauen wir mal, wer, fände ich jetzt nicht sinnvoll Brown gegenüber, ohne dass ich sagen würde, dass er jetzt einen perfekten Job gemacht hätte, aber
nee. Ich finde,
wenn man es halt von so einem Spiel abhängig macht. Ich glaube nicht, dass das Coaching da der Hauptfaktor war, sondern also wenn man so den Boxscore sich ein bisschen anguckt, ist halt lustig. Alle Sixers Starter haben positives Plus-Minus und Bankspieler haben insgesamt irgendwie nur ungefähr 30 Minuten gespielt, haben aber alle negatives Plus-Minus, war halt verloren. In Bezug auf diese ganze Serie, es gab ein richtig dominantes Spiel von Embiid, bei dem er richtig dominiert hat. Das ist das Hauptproblem gewesen, weil die Raptors hatten ihren Superstar in eigentlich jedem Spiel. Und es hat sehr gepasst, dass Kawhi das Ding dann mit so einem Game-Winner entschieden hat. Und Embiid hatte zwar auch in jedem Spiel einen Impact, aber richtig dominiert hat er halt, glaube ich, also Spiel 3 war es, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, und letztendlich ist es, also ist das nicht unbedingt was, was man von, was man jetzt irgendwie Brown vorwerfen kann, sondern das ist dann bei Embiid, weil er sich nicht richtig ernähren kann, weil er sich erkältet, weil er eine Scheißerei hat, was weiß ich.
Aber ja, er war ich halt voll, einfach, also,
das haben wir, in keinem Spiel war er so richtig 100%.
Ja, aber ich finde, das haben wir letzte Woche auch kurz drüber geredet. Also was mich bei ihm am meisten stört, in Anführungszeichen, also du sagst ja so Ernährung und so und er ist ständig krank. Er wirkt halt nicht fit. Und klar, du hast letzte Woche gesagt, er war lang raus, aber und da gibt's halt Leute, die nehmen dann irgendwie ein bisschen mehr zu. Aber ich finde gerade so, sorry, wenn ich all die Möglichkeiten der Welt zur Verfügung habe, um in Form zu bleiben, und meine Aufgabe ist, dann zu den Playoffs fit zu sein, ja, sorry, da muss ich das auch hinkriegen. Also, dass ich zumindest nicht gesundheitlich, sondern einfach körperlich, also dass ich eben nicht so ein, ich meine, ich habe auch einen kleinen Boss, okay, aber ich muss ja, also, ja, aber weißt ja. du, kann ich, also ich denke mir einfach, Ernährungsberatung, Koch.
Kyle Lowry hat auch einen riesigen Arsch.
Hä?
Kyle Lowry hat auch einen
riesigen Arsch. Eben, ja. Aber bei ihm gehört er dazu. Nein, aber weißt du, das stört mich so ein bisschen, dass er nicht fit war im Sinne von, er ist physisch auf seinem besten Niveau, soweit er es beeinflussen kann. So, das hat, bei mir klar, Knie, Krankheit kannst du nicht so richtig beeinflussen. Aber ich finde so allgemeine physische Zusammensetzung, nee, ist Quatsch.
Komposition.
Ja, genau, richtig. Da kannst du halt schon was dafür tun. Und da habe ich zumindest optisch immer so das Gefühl, dass er eben nicht ganz austrainiert ist.
Ja, ist, glaube ich, auch der Fall. Ist halt die Frage, wie sehr man das optimieren kann, wenn es halt immer wieder diese Pausen gibt. Aber, also, ich meine, natürlich, das ist etwas, was man von ihm hoffentlich sehen wird, weil, ich meine, wir haben es über die ganze Saison gesehen und wir haben es auch in diesen Playoffs gesehen. Wenn der fit ist, ist das halt eine der verheerendsten Waffen in der gesamten NBA, also ja. defensiv und offensiv. Der kann halt einfach irgendwie alles. Das Fragezeichen wird bei ihm halt immer sein, ob man das jemals so komplett die ganze Zeit serviert bekommt oder ob das halt immer dieses Hin und Her ist und dann, oh, hat er sich doch wieder wehgetan, ah, ist er angeschlagen, ist er krank oder so, was weiß ich. Das ist halt, das muss optimiert werden, definitiv, wenn die Sixers einen Titel holen wollen. Und das ist wesentlich wichtiger als der Coach, der an der Seitenlinie steht. Es ist ehrlich gesagt sogar auch wichtiger als der Jumper von Ben Simmons, auch wenn ich da durchaus auch noch ein kleines Steigerungspotenzial sehe.
Ja, aber viel ist nicht mehr drin. Also ich meine, das ist schon...
Ja, ich meine, gut, wenn man so nah an der Perfektion ist, dann ist es halt so.
Das sind nur Nuancen. Also ob es da noch 98 oder 97% geht, ist von der Freiwurflinie.
Ja, aber was ich schon bei dem Spiel, was mir in der zweiten Halbzeit da echt aufgefallen ist, so Simmons sollte einerseits halt natürlich an seinem Scoring und halt vor allem an seinem Wurf arbeiten. Er sollte sich aber auch wahrscheinlich die zweite Halbzeit von Kyle Lowry einfach nochmal komplett angucken, weil, also die Zahlen von Lowry waren mal wieder überhaupt nicht irgendwie berühmt. Ich glaube, 10 Punkte hat er gemacht, so der Boxscore total unauffällig, aber was der in der zweiten Halbzeit gespielt hat, fand ich überragend. Also ich glaube, er hat 3 Offensivfouls angenommen, er hat Embiid mehrfach an der Birne den Ball geklaut, er hat, wenn's mal ging, wenn mal eine Möglichkeit da war, das Spiel versucht schnell zu machen, und auch bei ihm ist der Wurf nicht gefallen und er war offensiv ja, also als Scorer nicht groß auffällig, abgesehen von ein paar Mal, wo er halt durchgekommen ist im Korb und halt ihn reingelegt hat, aber der hatte so viel Einfluss auf diese Leistung, das fand ich echt krass, also weil Lowry ist ja grundsätzlich so ein Spieler, der irgendwie relativ schwer zu greifen ist mit irgendwelchen Zahlen, außer mit, die Raptors haben eigentlich immer ein positives Plus-Minus, wenn er auf dem Court steht, und diese zweite Halbzeit war, finde ich, ganz gut darin, das zu erklären, also
ja.
War ein ganz gutes Anschauungsbeispiel, und das ist halt was ein Simmons, also vieles von dem, was Lowry da gemacht hat, kann der halt auch und macht er teilweise auch, und da kann er aber also auch sicherlich noch ein bisschen sich was abschauen bei Lowry.
Das ist eigentlich ein ganz guter Vergleich, aber wenn, also was macht man aus Ben Simmons? Also was macht man so jetzt aus den letzten Playoffs, auch aus diesen Playoffs, aus der Entwicklung zwischendrin? Ich weiß nicht, weil gibt man ihn auf? Also ich würde ihn jetzt nicht aufgeben, aber oder sagt man, versucht man vielleicht diese das Paar Embiid Simmons, ist es kein Match made in heaven? Was können wir da draus machen? Also sollen wir es aufbrechen? Welche Möglichkeiten gibt's? Ich meine, jetzt hat er ja noch einen ganz guten, noch einen relativ hohen Wert trotz der Probleme. Oder versucht man es einfach, das drumherum noch besser an beide anzupassen und dann, damit sie beide mehr Freiraum haben, obwohl sie nebeneinander sind? Oder wie siehst du es? Also ich tue mich irgendwie schwer. Also wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, war jetzt nichts deswegen weg, aber wie gehst du es an? Ich meine, die Probleme sind ja da.
Sie sind da, ich würde ihn trotzdem nicht aufgeben. Also
ja.
Weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass, wenn er so ein paar Sachen zusammenpackt, einer der besten NBA-Spieler werden kann, weil er einfach so viele, er hat jetzt einfach schon krass viele Fähigkeiten und es fehlen eklatante, also es sind eklatante Lücken da drin. Er ist jetzt gefragt, also er muss auf jeden Fall fürs nächste Jahr einen wesentlich größeren Schritt machen als jetzt, als er ihn jetzt zwischen Jahr 1 und Jahr 2 gemacht hat, aber bei dem Alter und bei den physischen Vorteilen, die er hat und so, würde ich das halt einfach noch nicht sagen, nö, das müssen sie jetzt auf jeden Fall irgendwie durcheinander wirbeln. Da sehe ich bei 3 Free Agents aus der Starting 5, da kann man halt auch überlegen, ob man insofern das Team vielleicht ein bisschen verändern sollte, aber ich weiß nicht, er ist halt aktuell einfach noch kein richtiger Star. Er hat aber irgendwie, ja, weiß ich nicht.
Das ist aber auch irgendwie okay. Das
finde ich genug, dass ich sagen würde, man sollte ihn nicht aufgeben, es sei denn, man kriegt jetzt, also wenn du Anthony Davis für ihn kriegst, dann machst du das natürlich, aber es gibt nicht so viele Spieler, bei denen ich jetzt sagen würde, wenn Philly den kriegen kann, dann müssen sie Simmons auf jeden Fall abgeben. Und ich meine, das muss man noch dazu erwähnen.
Jason Tatum zum Beispiel.
Du, ich würde es aus Celtics Perspektive machen. Aber gut. Was man noch dazu erwähnen muss, ist, dass die Nacht auf Mittwoch für die Sixers brutal wichtig ist und viele Probleme lösen könnte, weil sie, wenn die Lotterie ihnen, beziehungsweise den Sacramento Kings den Nummer 1 Pick zuspielt, dann geht dieser an Philly und dann haben sie nochmal ganz andere Möglichkeiten und dann sind die Free Agents und so, sind diese Thematiken gar nicht mehr ganz so wichtig, weil man sich dann vielleicht auch anderweitig halt, also man hätte dann das fetteste Trade Asset überhaupt in der NBA. Man könnte sich auch einfach Zion holen und dann braucht man Simmons wahrscheinlich nicht mehr, aber das ist so eine wichtige Lotterie und ich meine, so groß sind die Chancen auch nicht, dass sie den bekommen. Aber wenn, bringt es womöglich einiges durcheinander.
Aber Punkt 1, du weißt ja, der Nummer 1 Pick ist reserviert. Punkt 2.
Geh mir weg mit deinen Buletten.
Punkt 2, nee, selbst wenn er jetzt nicht reserviert wäre, dann stehen ja die Chancen der Kings trotzdem nur bei 1%.
Ja, und das ist sehr wenig. Aber es wäre.
Aber es könnte passieren. Es könnte passieren, klar.
Könnte passieren. Und du kannst dir hier jetzt das Jim Carrey-Meme vorstellen mit
There's a chance.
ja, klar, weil es sind schon verrücktere Sachen passiert. Von daher, es würde definitiv vieles lösen. Was machst du dann? Zion, Embiid und Simmons, oder was?
Ja, oder.
Das ist aber noch deutlich weniger Platz.
Nö, also dann kannst du halt eher überlegen, ob du Simmons abgibst oder ob du den Pick abgibst. Also ich meine, wichtiger sind letztendlich, oder nicht wichtiger, aber etwas wahrscheinlicher ist ja, dass es nicht der Fall sein wird, sondern dass sie halt einen ganz normalen, also nur ihren Pick bekommen. Und dann ist halt auch wieder die Frage, wie es halt mit der Free Agency läuft. Und da, auch wenn jetzt Game 7 ein bisschen besser war, bin ich ja mittlerweile doch echt nicht mehr so wahnsinnig toll überzeugt von Tobias Harris. Also ich finde, die Playoffs haben ein bisschen gezeigt, warum er, obwohl er immer gute Zahlen auflegt, irgendwie jedes Jahr ein neues Team hat, finde ich.
Ja, ich weiß komplett, was du meinst und das ist auf jeden Fall auch legitim. Ich frage mich halt, inwieweit jetzt die ganzen Probleme auch nicht nur an der mangelnden Eingliederung, mangels Zeit gelegen haben. Also, weil ich meine, klar, man denkt, okay, der offene Dreier fällt nicht. Es liegt am Wurf oder die Vermutung liegt nahe, aber im Endeffekt geht es ja viel auch um Rhythmus. Und wenn du den Rhythmus nicht hast, dann fällt dir selbst der offene Wurf schwer. Und ich weiß eben nicht, ob ich ihn da aufgeben würde im Sinne von, okay, mehr geht nicht. Oder ob ich, genauso im Prinzip wie bei Brown auch, nicht einfach sagen würde, eigentlich bräuchtest du eher einen Sommer, in dem jeder weiß, worauf er sich einzustellen hat, was die Teamkollegen angeht, in dem jeder weiß, woran er zu arbeiten hat und dann Training Camp, in dem du auch an diesen ganzen Geschichten arbeiten kannst, weil ich meine, die Konstellation in Philly ist ja, wie wir schon gesagt haben, keine einfache mit Embiid und Simmons, wo es halt schon so ein bisschen knarzt und dann halt noch ein Harris, der theoretisch, haben wir damals ja besprochen, irgendwie zu Embiid passen würde, der sich aber da irgendwie einfügen muss und dann noch ein Butler, der ja auch seine Rolle braucht, der übrigens sehr gute Playoffs gespielt hat, fand ich
zumindest. Als de facto Point Guard
des Sixers. Ja, genau. Also, es wird keine einfache Entscheidung. Ich weiß nicht, meinst du, dass sie beide halten können? Oder dass sie beide halten wollen?
Ich glaube, sie werden die 3 Free Agents alle versuchen zu halten. Also auch Redick.
Auch Redick, stimmt, ja.
Ich glaube, es gibt wahrscheinlich bei allen irgendwie eine finanzielle Schmerzgrenze. Also für mich sind Harris, Butler und Redick alle keine echten Max-Player, wobei bei Butler vielleicht eher das Thema ist,
Alter,
ich glaube nicht, dass er in 5 Jahre Max Vielleicht kriegt er aber ein 3 Jahre Max oder so. Das könnte ich mir schon eher vorstellen. Und meiner Meinung nach sollte er, so viel wir auf ihm rumgeritten haben diese Saison und so kacke er sich über weite Strecken auch verhalten hat, also gerade in Minnesota, sollte er, finde ich, Prio haben. Und auch die anderen, also ich meine, Reddick kommt zwar in die Jahre, aber solange er, also der ist ja ein Fitness-Freak und solange er noch um Blöcke rennen kann, ist er halt offensiv einfach eine Waffe und der passt perfekt zu Embiid. Deswegen sollte man das versuchen. Sie haben bei ihm Early Bird Rights, das heißt, sie können ihm 175% von seinem vorherigen Gehalt geben, was, denke ich mal, reichen wird. Also je nachdem, der wird schon überall Angebote bekommen, aber ich glaube, der spielt schon auch ganz gerne für Philly. Und ja, bei Harris und Butler haben sie halt Bird Rights, das heißt, sie können sich das schon leisten, da neue Verträge auszuteilen. Und ich glaube, selbst wenn sie vielleicht nicht hundertprozentig davon überzeugt sind, dass die alle über die nächsten 5 Jahre zusammenspielen werden, man will ja Assets auch eigentlich behalten. Ne? Ja. Also wenn man, gerade für Harris haben sie echt viel abgegeben. Und wenn man den dann nach 30 Spielen oder so halt ohne Gegenwert verliert, wäre es halt schon relativ schäbig. Man kann ihn ja auch verlängern und dann trotzdem irgendwann traden.
Ja, damit haben sie sich natürlich schon ein bisschen unter Druck gesetzt, ne? Also so für einen auslaufenden Vertrag traden und dann viel abzugeben, dann irgendwie in 3 Monate später einfach weggehen zu lassen, ist bitter, klar. Aber ich meine, ja, vielleicht hast du irgendwie so einen, wie hast du schon, Top-Heavy-Vertrag irgendwie aushandeln mit Harris, der ihn dann zu einem besseren Trade-Asset macht.
Wo man ihm dann einfach schon sagt, hey, du kennst dich ja aus mit jede Saison getradet werden.
Genau.
Wir strukturieren jetzt mal den Vertrag so, dass du dir gar keine Sorgen machen musst.
Du bist unser Mann.
Du kannst hier für immer bleiben.
Die nächsten 3 Monate.
Ja.
Ja, ich finde, ja, vielleicht sollten sie es einfach, also ich könnte es nachvollziehen, wenn sie sagen würden, ja, wir versuchen es jetzt mit allen nochmal. Also wie gesagt, ich fand auch Butler in den Playoffs sowohl, ja, als Leader, als auch als, also vom Spielerischen her, eigentlich eine relativ gute Figur abgegeben. Also er war irgendwie so der Verlässlichste von allen und war auch, ja, derjenige, der irgendwie vorangegangen ist. Und vielleicht ist es wirklich so, du hast einen Sommer zusammen, in dem du wirklich gezielt arbeiten kannst, in dem du vielleicht auch irgendwie herausfindest, wie es am besten funktionieren kann, wie du es auch vielleicht, wie du staggern kannst. Dazu bräuchst du natürlich eine bisschen tiefere Bank, dass da auch dann Spieler da sind, die spielen können, wenn nicht nur die Starting
Five. Das wäre hilfreich.
Ja. Wenn nicht nur die Starting Five irgendwie auf dem Feld steht, aber vielleicht gibt es da irgendwie Möglichkeiten. Ich meine, Zaire Smith war jetzt schon da, aber vielleicht der wird nächstes Jahr oder könnte nächstes Jahr auch eine größere Rolle spielen. Ich glaube, darauf wird es auch so ein bisschen oder könnte es ankommen, dass sie so ein bisschen die Bank geschickter aufstellen, weil zum Beispiel der Fultz Trade war für die Cuts.
Das stimmt.
Also dafür,
weil Simmons halt auch einfach nichts gebracht hat. Also Jonathan Simmons.
Ja, genau. Und da irgendwie, ja, ist bitter eigentlich. Da habe ich mich eh gefragt, ob sie nicht was Besseres hätten kriegen können, aber egal. Sollen wir schon zu den Celtics gehen? Bist du schon bereit oder brauchst du noch irgendwie was?
Du, können wir machen. Je schneller, desto besser, was ich auch zu der Serie gesagt habe. Ich war froh, dass es dann durch
war. Ja, was?
Diese Saison hat letztendlich genau das Ende bekommen, was sie verdient hatte. Und eigentlich haben die Celtics in der Serie auch genau das Gesicht gezeigt, was man die ganze Saison über gesehen hat und wo man eigentlich mit hätte rechnen müssen. Selbst wenn es viele, ich eingeschlossen, so nicht getan haben, aber.
Ja, es ist schon komisch, ne, dass so ein Team, also klar, also wir haben halt immer so dieses Potenzial gesehen, aber dass so ein Team eigentlich wirklich eine ganze Saison über 82 Spiele dir regelmäßig das Gleiche vorführt und du dir aber immer noch denkst, das ist es aber gar nicht, das kommt noch, ne? Und dann irgendwie dann erste Runde und denkst, aha, und irgendwie, ja.
Ja, ich meine, ohne dass sie jetzt irgendwie mega dominant gewesen wäre, aber sie war halt einigermaßen souverän.
Das hat schon gereicht.
Und das war halt genau das Gegenteil von dem, was die Celtics über die gesamte Saison über gezeigt haben, souverän.
Was, du als Celtics-Fan, was machst du jetzt? Fangen wir mit Kyrie an.
Nee, fangen wir auch da mit der Lottery an, weil
die
Celtics bis zu 4 Erstrunden-Picks haben können. Und der höchstmögliche wäre halt aus Sacramento der Nummer 2-Pick. Wie gesagt, die Kings sind mal wieder sehr, sehr wichtig und sehr involviert in die Lottery, obwohl sie den eigenen Pick nicht haben, wie das halt so ist. Das wird erstmal wichtig und dann, ja, klar, Kyrie. Du kannst ja nichts. Also, das ist ja das Ding, die Celtics haben es ja einfach nicht in der Hand. Sie können ja nur abwarten, was passiert. Deswegen ist es ja auch irgendwie alles gerade so nervig. Also im Idealfall kriegt man irgendwann am besten vor dem Draft halt ein Signal von ihm. So entweder ich bin raus oder ich bin nicht raus, weil wenn man diese 4 Picks hat und vielleicht noch irgendwelche Trades machen will, wäre das ganz gut, das rechtzeitig zu wissen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Anthony Davis halt im Rahmen vom Draft getradet wird und nicht erst in der Free Agency. Mhm. Und wenn Kyrie bis dahin weiterhin seinen Wischi-Waschi-Scheiß abzieht, dann ist es halt so. Und dann, also da haben die Celtics aber halt auch einfach Pech gehabt. Also dann, wenn das dann so ist, müsste man am Ende sagen, okay, haben wir halt aufs falsche Pferd gesetzt und sayonara, während Kyrie zu den Lakers geht.
Stimmt.
Oder wohin auch immer.
Gibt's jetzt auch Gerüchte. Würdest du ihn denn, jetzt mal ohne Scheiß, würdest du ihn denn halten wollen? Also klar ist es jetzt, also musst du ihn in Anführungszeichen halten, weil du sonst nicht viele Möglichkeiten hast. Aber nach allem, was jetzt war, auch nach dem, also auch wenn man es jetzt, mir geht es jetzt gar nicht so darum, dass er jetzt einfach nicht so gut gespielt hat gegen die Bucks und da eigentlich, es scheint ja irgendwie einfach mit dem kompletten Team, es scheint ja irgendwie nicht zu passen. Die Dynamik scheint irgendwie ja eher in die negative Richtung zu gehen. Also ich weiß nicht, glaubst du, dass sich das ändern kann, wenn er quasi sagt, okay, ich bleibe jetzt hier und dann ist es irgendwie eine andere Situation?
In einem Szenario, wo man ihn hält und dazu halt Anthony Davis bekommt, bin ich absolut dafür, weil das würde einerseits dafür sorgen, dass Kyrie nicht mehr der beste Spieler des Teams ist, was wichtig wäre, weil er ist nicht der Lead Dog. Mhm. Das hat man jetzt, finde ich, gesehen. Also relativ eindrucksvoll. Und es würde dafür sorgen, dass halt einige von den Spielern, die mit ihm offensichtlich überhaupt nicht klarkommen, halt nicht mehr im Team sind.
Ja.
Ich glaube, man sollte schon auf jeden Fall versuchen, den zu halten. Einfach, weil auch hier ist es halt so, protect the asset und so. Aber ist schwierig. Also ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Ich wäre jetzt nicht böse aus Celtics Fan-Perspektive, wenn er gehen würde, weil ich es einfach irgendwie, so eine Saison macht halt einfach keinen Spaß. Aber man müsste sich halt dann schon absolut darauf einstellen, dass es so von dem Plan, wieder Meister zu werden, man sehr doll zurückgeworfen werden würde. Und dass es halt ja mit Geduld irgendwie quasi neu starten müsste. Es würde einen sportlich schon sehr zurückwerfen. Auch wenn er eine beschissene Serie gegen die Bucks gespielt hat, ist es halt schon immer noch so, weil alle anderen, die da rumlaufen, jetzt vielleicht mal abgesehen von Horford, haben ja auch nicht gerade Bäume ausgerissen.
Ja, und ich meine, du würdest natürlich deutlich an Talent verlieren einfach oder an Potenzial. Aber im Endeffekt, also ich finde jetzt, also das ist nur meine Meinung, jetzt einfach zu sagen, okay, wir probieren es jetzt einfach nochmal so, ergibt, glaube ich, relativ wenig Sinn.
Ja, also das kann auf keinen Fall passieren. Aber das wird auch nicht passieren, weil zum Beispiel Rozier wird auf
keinen Fall
gehalten werden. Der wahrscheinlich einer der lautesten Anti-Kyrie, glaube ich, war.
Er hat auch gesagt, er hat am meisten geopfert oder so von allen, oder?
Ja, genau. Und er schuldet niemandem einen Scheiß. Also ich glaube, der will auch unbedingt weg. Mhm. Und also sobald man irgendwie ansatzweise ein Signal von Kyrie bekommt, wird er auch weg sein. Und ich kann mir auch vorstellen, dass selbst wenn Kyrie weggeht, dass man Rozier trotzdem nicht, also dass man trotzdem nicht matcht, wenn der jetzt irgendwo ein super Angebot bekommt, weil dann packst du halt erstmal smart auf die Eins und schaust, dass du eine bessere Möglichkeit hast, also einen anderen Point Guard irgendwann zu kriegen. Weil viel Geld für Rozier ist, glaube ich, nicht unbedingt der Weg, den man einschlagen sollte. Und auch sonst, ja, sind halt noch ein paar Sachen offen. Also, dass sich das Team auf jeden Fall ein bisschen verlängern wird, das ist ja klar. Man hat nur aktuell einfach nicht wirklich einen Plan, wie es dann aussehen wird.
Gäbe es denn eine Möglichkeit zu sagen, okay, wir lassen Kyrie gehen und starten irgendwie einen Versuch bei Kemba?
Schon, ja. Ich weiß nur nicht, ob Boston dann ohne Kyrie und quasi ohne einen anderen richtigen Star, jetzt mal Horford ausgenommen, ein besseres, also ein reizvolleres Angebot an Kemba machen kann als sei es Brooklyn, sei es New York, wo dann auch Durant und alle anderen spielen und Zion und Anthony Davis und also das weiß ich nicht. Man könnte es sicherlich versuchen, aber man hätte dann jetzt nicht unbedingt die allerkrassesten Totschlagargumente, so deswegen musst du jetzt hierher kommen. Also gerade weil, wenn dann so die anderen quasi Top-Spieler Brown und Tatum immer noch total jung sind, das bringt ja einen Kemba, der in seinem Leben gerne nochmal irgendein Playoff-Spiel gewinnen würde, bringt das ja nicht weiter, wenn er irgendwie jetzt mit knapp 30 dahin geht.
Ja, klar. Gut,
auch wenn die beiden schon mehr Playoff-Spiele gewonnen haben als Kemba Walker.
Eben. Das ist halt, finde ich, gerade bei Tatum, finde ich ja noch interessant, weil es dann natürlich noch sehr von letzter Saison irgendwie geprägt. Weil man da einfach irgendwie, man denkt irgendwie, es schlummert halt noch und diese Saison hat das irgendwie nicht rausgebracht, hat eher so irgendwie einen Schritt zurück gemacht, also auf vielen Ebenen, was jetzt seine Entscheidungsfindung vor allem irgendwie angeht, was ja einfach die Art irgendwie seines Spiels und sich ins Team zu integrieren angeht. Aber irgendwie ich denke mir halt immer noch so, okay, also irgendwie muss es vielleicht, war es einfach wirklich die Situation innerhalb des Teams, mit der er irgendwie ein Problem gehabt hat. Und ich meine, es ist ja oft so, dass ein Spieler und gerade jüngere Spieler ein ordentliches Problem damit haben, wenn sie wieder einen Schritt zurückgehen müssen. Also wenn sie schon mal einen gewissen Status erreicht hatten und dann aber plötzlich wieder sagen müssen, okay, hier kriege ich weniger Minuten, ich kriege weniger Würfe, da sind wir dann irgendwann auch wieder beim Rhythmus. Und dann, ja, dann nimmt das alles irgendwie eine Dynamik an, die dann der Entwicklung eher oder kontraproduktiv für die Entwicklung ist. Und ja, wenn da jetzt irgendwie jemand anders käme, wie jetzt vielleicht Walker oder was auch immer, wenn halt ja das Team irgendwie sich neu aufstellen würde oder vielleicht auch nur minimal neu aufstellen würde, könnte ich mir jetzt auch vorstellen, aber es ist wirklich nur meine persönliche Meinung, dass Tatum da wieder ein bisschen eine bessere Figur abgibt, aber klar.
Kann ich mir auch vorstellen. Und also ich glaube auch nach wie vor, dass aus Tatum ein ziemlich guter Spieler wird, nur dass er schon, also man hat dieses Jahr deutlich mehr gesehen, was ihm halt noch fehlt, während letztes Jahr, er hat im Prinzip ein bisschen weniger gemacht, aber das halt einfach hocheffizient und einfach insgesamt qualitativ besser. Und dieses Jahr hat er viel mehr andere Sachen versucht und in keiner davon war er so richtig gut. Also vor allem in Isolation Scoring war er halt die ganze Saison über unfassbar schlecht. Hat da schon auch gezeigt, wo er sich ja halt klar verbessern muss. Also zum Beispiel Thema Ballhandling, zum Beispiel Thema schnelle Entscheidungen treffen, Kontakt aufnehmen, zum Korb gehen und so. Da ist schon noch mehr, aber trotzdem nach wie vor, Tatum wird schon ein ganz guter Spieler sein. Und wenn man den jetzt nicht für irgendwie Anthony Davis abgibt, dann würde ich ihn grundsätzlich auch noch nicht abgeben. Einfach weil der schon, ja, aus dem wird schon was. Aus Brown wird was. Also aus Brown ist, finde ich, er hat am Anfang der Saison wahrscheinlich mehr Probleme gehabt als alle anderen, hat sich aber über die letzten Saisonmonate zu einem der besten Spieler des Celtics halt wieder entwickelt und war auch also mit der konstanteste Spieler.
Brown ist halt immer so das Ding, was ich jetzt so gehört habe, also einfach, dass halt, man halt sagt, Tatum hat quasi das Potenzial, dir Serien und Spiele zu gewinnen offensiv, das fehlt Brown halt so ein bisschen. Also dass Brown eher halt so der Rollenspieler ist, aber dafür ein verlässlicher und vorne und hinten eben.
Ja, da bin ich auch gar nicht mal so von überzeugt. Also
oder was heißt Rollenspieler? Das ist vielleicht soll jetzt gar nicht despektierlich klingen, sondern halt eine sehr sehr gute zweite dritte Option oder dritte Option.
Ja, das kann auch sein, aber auch bei Tatum sollte man wahrscheinlich jetzt noch nicht davon ausgehen, dass er irgendwie die Nummer 1 Option von einem Titelteam sein kann.
Ja, klar.
Also davon sind wir schon noch relativ weit entfernt, aber für mich sind das beides schon künftige Allstars, das schon, oder wie viel mehr daraus wird, wer weiß, und auch in welchem Szenario, weil man hat es ja relativ klar gesehen, dass dieses Jahr nicht unbedingt das Idealszenario war für das gesamte Team oder für die ganzen Spinner, die da rumgelaufen sind.
Nee, war es nicht. Also da kann man noch Hayward dazu, der für mich nächstes Jahr so ein bisschen wie eine Art Free Agent ist irgendwie, weil, also ich möchte den ersten im Laufe der nächsten Saison richtig, richtig beurteilen irgendwie. Also weil...
Ja, finde ich fair.
Nach so einer langen Verletzung und auch so einer schweren Verletzung, bei der auch irgendwie, glaube ich, die Psyche da eine große Rolle spielt danach, glaube ich, braucht es einfach sehr, sehr lang. Und da sind, glaube ich, also Aufs und Ups sind da, glaube ich, ganz normal und muss man einfach sehen, wie es im Laufe der nächsten Saison wird und inwieweit er nochmal der Hayward aus Utah sein kann, dann auch mit fortgeschrittenem Alter, in Anführungszeichen, was das ausmacht. Horford ist halt noch ganz interessant, ne? Mit seiner Player-Option. Also es ist eigentlich eine... Das ist eine Player-Option, bei Millsap ist eine Team-Option, aber eigentlich eine ähnliche Situation. Beide 30 Millionen rund, beide Anfang 30 wollen wahrscheinlich nochmal, hätten gerne einen längerfristigen Vertrag jetzt. Beide haben eigentlich so nach den Playoffs noch einen ganz guten Wert oder haben Horford noch einen besseren mit Sicherheit. Ist jetzt halt die Frage, also es kann schon, ich könnte mir schon vorstellen, dass er aussteigt. Er hat ja auch, gab es ja, ich weiß gar nicht, irgendwo habe ich es gehört, dass er nicht gesagt hat, als er sich verabschiedet hat, see you next year. Sondern halt nur, also er hat sich ganz normal verabschiedet, ob das jetzt bewusst war oder nicht, aber dass er vielleicht eben auch einen längerfristigen Vertrag haben könnte. Aber glaubst du, dass die Celtics da irgendwie eine Möglichkeit haben könnten, so ein ähnliches Modell, wie wir jetzt bei Millsap besprochen hatten, irgendwie an Horford ranzutragen und damit auch Erfolg zu haben?
Ja, ja, also laut, ich glaube, bei The Athletic habe ich es gelesen, dass er das auch schon signalisiert hat, okay, dass ihm eigentlich mehr Jahre lieber werden und er dafür auch auf ein bisschen Grundgehalt verzichten würde, aber halt auch, dass es so wie vieles andere ein bisschen davon abhängt, was halt Kyrie macht. Also Horford würde wohl ganz gerne in Boston bleiben, aber wenn halt in Boston dann irgendwie Neuaufbau ansteht, dann vielleicht eher nicht. Aber
ja, aber Neuaufbau ist ja auch...
Ich gehe schon davon aus, dass er bleiben wird.
Okay, aber Neuaufbau ist ja in Boston auch irgendwie relativ. Also du hast ja...
Ja, weil man immer noch mit einer ziemlich guten Situation dann starten würde. Ja. Also es wäre jetzt nicht irgendwie, dass man komplett von vorn anfangen muss.
Ja, eben genau. Also ich meine, die, selbst wenn du mit den jungen Spielern weitermachen würdest, die haben ja schon auch letztes Jahr in den Playoffs gezeigt, dass da durchaus Potenzial vorhanden ist und dass es gibt ja auch schon einen Kern und
außerdem ist immer noch Marcus Smart da. Der einzige Celtics-Spieler, den ich noch mag. ist etwas übertrieben, aber.
Ja, der hat sich halt geschickt aus der Affäre gezogen, indem er die ersten Spiele verpasst hat oder den Großteil der Serie der Playoffs verpasst hat. Wie Davis muss man einfach abwarten, oder? Da kann man jetzt irgendwie, glaube ich, noch nicht viel sagen, was da passieren wird, beziehungsweise du hast ja selber schon gesagt, dass man aus Boston-Sicht da wahrscheinlich einfach ein Signal von Kyrie braucht.
Ja, und also ich glaube, sollte man das rechtzeitig kriegen, dann werden sie all in gehen. Mhm. Wenn man es nicht kriegt, weiß ich nicht. Also ich meine, ich würde es Ainge jederzeit zutrauen. Andererseits, das, was irgendwie sorgsam und clever an Assets aufgebaut wurde, das wäre dann halt weg und es würde sehr daran hängen, ob einerseits der etwas querköpfige Kyrie sagt, jo, mach ich. Also man macht sich einerseits von dessen Launen abhängig und dann halt auch noch davon, dass man halt bei Davis auch keine Kontrolle hat.
Ja.
Und das ist halt, ja, ist schon ein sehr großes Risiko. Ich weiß nicht, ob ich es machen würde. Ich bin ganz froh, dass ich so die Entscheidung nicht treffen muss. Besser ist es.
Dafür ist Danny da. Wobei hoffen wir, dass, also er hat ja seinen Herzinfarkt, dass er sich da schnell erholt, ne?
Aber sieht wohl gut aus.
Ja, genau, weil er gab ja schon danach.
Lesen kann.
Ja, ich bin mit Davis bin ich mir auch nicht sehr. Ja, ich glaube, also ohne Kyrie einfach darauf zu vertrauen, dass er nach einem Jahr sagt, okay, ich bleib, das glaube ich. Weil wenn er nicht bleibt, dann hast du gar nichts mehr. Außer Marcus Smart.
Na, ist immer noch Marcus Smart.
Ja.
Hallo.
Ja gut, dann kannst du es eigentlich machen. Kyrie, wenn sie Kyrie an die Lakers verlieren würden. Andererseits weiß ich nicht, ob es so viele Gründe gibt, für den Lakers gerade zu gehen.
Hallo, da ist jetzt Schattenpräsident Kurt Rambis, zieht da jetzt die Fäden.
Genau, der Schattenpräsident Kurt Rambis. Kannst du mir plausibel erklären, weshalb man die Geschicke einer Franchise und vielleicht der traditionsreichsten und einer der legendärsten Franchises der NBA irgendwie in die Hände von Kurt Rambis legt, weil ich meine im Endeffekt, was Kurt Rambis so in den letzten Jahren angefasst hat, und organisatorisch.
Linda Rambis,
richtig. Aber was der Kollege in den letzten Jahren so organisatorisch angefasst hat, rund um die NBA, hat er jetzt nicht immer so gut funktioniert.
Ja, das L steht für Vetternwirtschaft.
Ja.
Die Lakers werden halt aktuell einfach sehr amateurhaft geführt, muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Also es geht dann nicht darum, wer hat mich in einem Gespräch davon überzeugt, dass er weiß, was er zu tun hat, sondern wen kenne ich irgendwie schon lang und wer hat irgendwie eine Verbindung zu mir oder zur Franchise. Wenn man danach seine Entscheidung trifft, ist halt schwierig, ne? Aber dann kriegt man halt so eine Situation wie jetzt, wo dann ein paar, wie Kyle Kuzma sie genannt hat, 7 Leute mit Mistgabeln vom Staples Center aufmarschieren und protestieren.
Ja.
Schon geil.
Das ist echt
cool. Aber ich hab absolut keine plausible Erklärung außer Vetternwirtschaft. Für den Rambis-Einfluss.
Ja, es ist schon irgendwie komisch. Ich meine, wir haben ja dann nach der Walton-Entlassung dann auch irgendwie so geredet, okay, jetzt irgendwie vielleicht, ja, die Lakers ist, oder auch nach dem Aus von Magic Johnson, okay, jetzt, die Lakers, jetzt haben sie eine Chance und wäre jetzt total gut, ist mit Sinn und Verstand das Ganze angehen, Leute von außen holen, mit Verstand und nicht dem Klüngel vertrauen, erstes Front Office, dann den Coach, alles haargenau so eingetreten.
Ja, voll.
Krass, ich meine, sie haben es nicht mehr hinbekommen, das Front Office richtig auszustatten, bevor sie einen Coach anstellen. Wobei man da
natürlich... Ja, wieso? Die Kompetenz dort ist doch offensichtlich. Du hast den Pelikan und dann hast du Kurt und Linda Rambis. Kurt, der angeblich auch immer noch seinen Input teilweise von Phil Jackson bekommt. Also, ist doch wunderbar.
Das ist gut.
Da ist auch die Kompetenz dermaßen versammelt.
Ja. Wobei, der Pelikan hat ja anscheinend bei der... Verpflichtung von, bei beiden Coaching-Verpflichtungen oder so, war er nicht richtig, oder bei welchen war er nicht richtig im Bilde?
Ich glaube, bei Kid dachte ich.
Bei Kid,
ich habe ehrlich gesagt ein bisschen den Überblick.
Ja, genau. Aber
ich meine, auch dann ist es gut, wenn der angebliche Chef im Basketball, also im Front-Office-Bereich dagegen ist oder zumindest nicht involviert ist und man da dann den Coach trotzdem aussucht.
Ja, es ist gut. Es ist alles sensationell. Ich meine, man muss sagen, Frank Vogel, also fand ich, kam überraschend, also mit Frank Vogel hatte ich jetzt gar nicht so richtig gerechnet, irgendwie, dass er da seine ernsthafte Chance hat, aber ist jetzt kein schlechter Coach, er ist ein guter Coach, also bei den Pacers hat er einen sehr, sehr guten Job gemacht, Orlando war irgendwie eine schwierige Situation, die Roster-Problematik bei den Magic haben wir ja schon oft besprochen und auch, ja, irgendwie, das Team ist ja jahrelang irgendwie nicht richtig rausgekommen und von daher, glaube ich, ist Vogel kein schlechter Coach oder gar keine so schlechte Entscheidung. Die Jason Kidd-Sache, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ich finde, das in Kombination ist das große Problem.
Ja,
also, weil Vogel halte ich auch für einen guten Coach und auch an sich für eine gute Wahl, aber ich finde das auch, also A, ist es relativ schwierig, wenn der Head Coach sich seinen Trainerstab nicht aussuchen darf,
ja,
oder quasi nicht mal letztendlich gefragt wird, er nur ein Dreijahresvertrag bekommt und man überall lesen konnte und jeder weiß, dass er nicht die erste Wahl war, keine ganz einfache Position, dann der beste Spieler des Teams war, wollte eher seinen alten Coach haben. Jetzt ist es der Vogelfrank. Und dann ist da noch mit Jason Kidd jemand, der eine Vorgeschichte hat, sich als Politiker zu betätigen und Leute anzuschwärzen und deren Posten einzunehmen. Und der sitzt jetzt neben ihm auf der Bank und will natürlich Head Coach werden.
Ja.
Und der hat eine gute Beziehung zu LeBron. Und dieses Gefüge ist für einen Coach, glaube ich, brutal schwierig, weil bei einem Team mit jemandem wie LeBron musst du halt schon als Coach dir auch eine gewisse Autorität verdienen und vor allem musst du halt irgendwie eine ganz okay Beziehung zu James halt die erarbeiten, damit man auch von dem was fordern kann. Da Walton hatte nie wirklich die Möglichkeit dazu, glaube ich, und das, ich weiß nicht, ob das bei Vogel jetzt anders sein wird. Also weil mit dem, also auch mit diesem ganzen komischen Hin und Her und den begleitenden Berichten startet der halt eigentlich mit einem Handicap.
Aber glaubst du nicht vielleicht, dass Vogel sich durch die Rivalität damals oder durch die harten Duelle der, zwischen den Pacers und den Heat mit LeBron damals sich so ein bisschen Respekt schon erarbeitet hat vielleicht?
Das kann schon sein. Also, ich glaube nur, dass er nicht unbedingt eine starke Position
hat. Ja, gut, ja klar. Ich meine, also sie haben sich da echt so ein schönes kleines Pulverfässchen irgendwie zusammengemischt, ohne große Not. Also auch die Kidd-Personalie finde ich auch, dass sich ein Jason Kidd, irgendwie Hall of Famer, NBA-Champion, schon Coach gewesen, dass der sich da jetzt einfach so als Assistant auf die Bank setzt, ohne, ich will mir jetzt auch nichts unterstellen, aber du schaffst auf jeden Fall Potenzial für Reibereien, die du eigentlich gar nicht brauchen kannst. Also gerade auch bei einem jungen Team, das sowieso schon irgendwie letzte Saison so viel Reibereien hatte, dann noch mit LeBron und dieser ganzen Davis-Saga, ich weiß nicht, also eigentlich, ich weiß nicht, wenn man sich so nach dem Magic aus hätte ausmalen können, was die Lakers so falsch machen können, oder was heißt falsch machen, aber was jetzt irgendwie keine so gute Idee wäre, so aus unserer Perspektive, wäre, ist es ja irgendwie alles das, du startest eine wilde Coaching-Suche, ohne dass du ein Front Office hast, du bietest dem einen Coach, ich meine, die Tyronn Lue-Sache ist ja irgendwie auch, also er wollte ja, dem haben sie auch 3 Jahre geboten, solange wie LeBron noch unter Vertrag ist, und er hat dann gesagt, er ist Championship-Coach, also er will jetzt nicht von seinem Spieler abhängig sein und er wollte über sein Coaching-Staff entscheiden.
Was auch nicht ganz
unlogisch ist. Genau. Und dann machst du aber irgendwie, du schmeißt irgendwie alles so rein und irgendwie alles gefühlt halt ohne irgendwie ein Konzept und jeder entscheidet so ein bisschen mit. Und
ich glaube trotzdem, dass die Lakers im Sommer einen zweiten Star bekommen werden mittlerweile.
Glaubst du?
Ja, irgendwie schon. Also nicht, weil sie es verdient haben, sondern weil es irgendwie passieren wird.
Ich glaube nicht. So, nachdem wir uns heute so einig waren, jetzt endlich die Kontroverse.
Sehr gut. Ich hoffe, du hast recht. Ja. Du warst so Kontroverse. Ja, nee, ich hoffe, dass LeBron nicht seinen Vertrag da zu Ende spielt. Das ist irgendwie so schade, es ist verschenkt.
Vielleicht traden sie ihn ja auch.
Vielleicht.
Zu den Celtics. Für Kyrie.
Na, die müssen sign and trade. Erstmal einen neuen Vertrag bekommen.
Ja gut. Gut, um nicht noch weiter rumzuspinnen, glaube ich, kommen wir jetzt zum Wesentlichen wieder, oder?
Besser ist es. Ich muss noch meine Plakate vollkritzeln und mich dann dorthin begeben. Es ist schon geil.
Nach L.A. meinst du? Der eine Clippers-Fan war übrigens auch geil, der da mitten rein ist. Hast du gesehen?
Ja. Ist auch irgendwie lustig, dass die Clippers so mit ihrer Vorgeschichte von 5 Jahrzehnten der Inkompetenz jetzt auf einmal sich so fühlen wie die Model-Franchise.
Die Festplatte ist gelöscht. Bucks-Raptors. 1-2. Was ich cool finde, sind 2 Teams, die man da irgendwie lange nicht gesehen hat. Die, oder beziehungsweise anders aussehen als damals, als man sie zum letzten Mal gesehen hat. Und es ist irgendwie mal, ich hab's letzte Woche auch schon gesagt, es ist endlich mal was Neues einfach. Also es ist irgendwie so dieses, alles ist so ein bisschen aufgebrochen. Ich sehe jetzt also, um direkt einzusteigen, so nach dem, was man bis jetzt, oder nach den letzten beiden Runden, sehe ich die Bucks im Vorteil. Wie ist bei dir?
Ja, ich auch. Also, einerseits, weil ich sie für das etwas bessere Team halte, überraschend ist, aber auch weil die Raptors halt einfach sehr, sehr, sehr viel mehr Energie aufbringen mussten jetzt in dieser Serie. Und also natürlich haben sie jetzt auch erstmal einen kleinen Moment, um ein bisschen sich zu regenerieren, aber also gerade Kawhi wirkte auf mich in Spiel 7, gerade im dritten Viertel, schon echt platt. Also da der Jumper war mehrere Male halt flach oder beziehungsweise kurz und er kam nicht mehr so hoch wie vorher. Natürlich hat er diese Reserven dann am Ende trotzdem noch wieder mobilisiert und halt nochmal ein völlig krankes letztes Viertel gespielt. Nur, ich weiß nicht, inwieweit er, also nachdem er die ganze Saison über Load gemanagt wurde, das halt jetzt in der nächsten Runde dann auch direkt wieder bringen kann. Und da hast du halt die Bucks dann im Gegenzug, wo Giannis 30 Minuten im Schnitt spielt, sehr viel ausgeruhter ist und die halt grundsätzlich auch ein bisschen mehr Tiefe haben. Also bei den Raptors fand ich schon sehr auffällig, dass jetzt so zum Ende der Serie hin hat Nick Nurse wirklich nicht mehr wahnsinnig vielen Spielern vertraut, um die noch reinzubringen. Und hier könnte es tatsächlich ein Faktor werden, ob OG Anunoby zurückkehrt. Man weiß es aber nicht, ob er zurückkehrt. Und dann, ja, sehe ich da schon ein bisschen Vorteile für die Bucks, die einfach, ja, ausgeruht sind, vielleicht ein paar mehr Waffen haben, weil, also, natürlich werden auch die jetzt Kawhi nicht irgendwie stoppen können, aber Middleton hat ihn in der Regular Season meistens verteidigt und meistens recht gut. Kawhi spielt jetzt besser als in der Regular Season, aber dann wäre da auch noch Giannis und das ist so einer der ganz wenigen Spieler in der NBA, gegen die Kawhi nicht massive körperliche Vorteile hat. Also ich glaube, da kann man schon ihn noch härter arbeiten lassen, als die Sixers das gemacht haben. Und dann, wer außer Kawhi scored dann noch beständig bei den Raptors?
Das ist so ein bisschen mein Problem mit den Raptors jetzt so nach der Serie, einfach das Ceiling ist, glaube ich, schon noch relativ hoch, aber die Konstanz fehlt mir halt komplett. Ja. Und da und halt auch, wie du sagst, die Unterstützung für Kawhi. Also Lowry, hast du ja vorher auch schon angesprochen, ist nicht der große Scorer mehr. Es macht zwar viele gute Dinge, aber bringt nichts mit uns. Siakam wäre theoretisch die Nummer zwei. Bei Siakam ist halt die Frage, wie weit ihn sich diese Wadenverletzung halt irgendwie noch einbremst.
Spiel 7 war bei ihm ja auffällig die Luft raus. Hm? In Spiel 7 war bei ihm ja auffällig.
Ja, eben. Und ich meine, eigentlich schon seit der Verletzung. Gut, irgendwann hat ihn dann Embiid übernommen, da hat er Probleme damit gehabt, aber so die Verletzung hat ihn, finde ich, schon sehr, sehr, oder gefühlt, oder es sah so aus, als würde sie ihn einbremsen. Und dann, klar, jetzt haben, wie du sagst, sie haben jetzt ein bisschen Pause und vielleicht kommt er da dazu, aber je nachdem, was er jetzt genau hat. Also ich meine, es stand ja ein Ausfall im Raum. Also von daher war es jetzt nicht irgendwie, oh, er hat sich da so ein bisschen, weiß ich nicht, so leicht gezerrt oder einen kleinen Pferdekuss abbekommen oder was auch immer, sondern es war schon ein bisschen mehr. Und das ist halt jetzt die Frage, und ihn bräuchten sie halt schon. Ist halt die Frage dann, wie er gegen die Bucks-Defense halt zurechtkommt. Die da ja, weil normalerweise wird wahrscheinlich, wenn jetzt Giannis nicht Kawhi übernimmt, wahrscheinlich wird Giannis ihn dann übernehmen. Und das ist jetzt auch nicht die dankbarste Aufgabe. Was ich bei den Bucks so ein bisschen das Gefühl habe, ist, also sie haben, ich meine, Budenholzer hat es ja nach Spiel 1 gesagt, sie werden jetzt ihr Spiel weiterspielen und natürlich haben sie dann irgendwie schon so ein bisschen Anpassungen vorgenommen, aber im Prinzip gehen sie so mit dieser Mentalität in eine Serie und sagen, okay, wir spielen unser Spiel. Weil unser Spiel ist nämlich für jeden gut genug oder für jeden zu gut im Endeffekt. Und diese Einstellung, glaube ich, überträgt sich auch so ein bisschen oder kann sich auch so ein bisschen aufs Feld übertragen und ich kann mir schon auch vorstellen, dass sie es den Raptors so ein bisschen aufdrücken können, ihr Spiel. Weil sie einfach, wie du auch sagst, relativ viele Möglichkeiten haben und jetzt kommt auch noch Brockton zurück. Und da ist es, glaube ich, ganz entscheidend, dass die Bucks, oder was heißt ganz entscheidend, es ist mitentscheidend, dass sie jetzt eine knappe Woche Pause hatten, weil in dem Podcast, in dem Low-Post, den ich letzte Woche angesprochen habe mit Stan Van Gundy, der hat eben auch nochmal gesagt, dass du ja dass es wahnsinnig schwierig ist, einen Spieler zu integrieren, der länger verletzt war, also innerhalb kurzer Zeit, und dass du gerade in den Playoffs, wenn du alle zwei Tage wieder spielst, dass es dann teilweise eher schadet als nutzt, einfach weil gewisse Abläufe nicht so drin sind, weil er, weiß ich nicht, vielleicht eine Zehntelsekunde zu langsam denkt oder sich nicht genauso bewegt, wie er sich bewegen sollte. Und jetzt hast du halt eine Woche gehabt, in der du zumindest wieder intensiv arbeiten konntest. Klar, es war kein Spiel, aber trotzdem hast du ein bisschen mehr Zeit gehabt. Und wenn Brockton da ist, hast du noch mehr Möglichkeiten. Wenn du hast Hill, der gute Playoffs spielt, Connaughton, Mirotic, also da ist schon viel da. Und da.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass die Bucks das halt, oder also ich kann es mir nicht nur vorstellen, das haben die Playoffs bisher gezeigt, die können das halt überleben, wenn Giannis nicht auf dem Feld steht. Es ist schon besser, wenn er da ist, aber sie brechen nicht komplett ein. Und bei den Raptors gibt's schon manchmal Phasen, wo einfach, also auch in Spiel 7 war das ja recht häufig so, gerade im dritten Viertel, wo der Ball ging zu Kawhi und alle anderen standen rum und alle anderen wollten eigentlich auch ungern werfen. Und haben sich halt einfach darauf verlassen, dass er das gemacht hat. Sie haben sehr gut verteidigt, aber sie haben, also die Offense war schon eindimensional, definitiv. Mhm. Und ich glaube halt, dass, ja, da haben sie einfach klare Nachteile gegenüber Milwaukee, wo, wie schon gesagt, also wo ein Brockton, wo ein Middleton, wo Bledsoe halt was einbringen können und auch ein Lopez finde ich in der Serie auch ganz interessant, einfach weil es ein komplett anderes Matchup jetzt für Gasol ist, der schon lieber mehr in der Nähe des Korbes eigentlich ist und das halt gegen Lopez wahrscheinlich überhaupt nicht sein kann. Dann, das heißt, es muss mehr Ibaka spielen, der jetzt in Spiel 7 natürlich ein überragendes Spiel gemacht hat. Ich sehe mehr Vielseitigkeit, also mehr Variabilität bei den Bucks. Mhm. Da sind noch ein paar mehr Optionen, denen ich irgendwie, also wo ich mir besser vorstellen kann, dass sie auch wirklich Erfolg haben in der Serie. Also sich halt einbringen können.
Worauf ich mich noch freue, ist halt so dieses, du hast es schon kurz angerissen, so Kawhi, Giannis, Giannis, Kawhi. Also ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass sie sich öfter mal persönlich treffen werden.
Ja.
Und das ist halt.
Da freue ich mich auch richtig drauf, weil die spielen jetzt schön den Titel bester Spieler im Osten
aus. Es ist irgendwie ein geiles Duell. Also beide irgendwie so physische Prototypen irgendwie und haben so jeder hat so seine eigenen Vorteile. Ich bin auch gespannt, ob Kawhi Giannis verteidigen wird, beziehungsweise wie Kawhi Giannis verteidigen wird.
Ja.
Ich bin allgemein gespannt, wie die das, also da ist auch so ein Punkt, wie Raptors es gegen Giannis versuchen werden. Also können wir schon vorstellen, dass sie den Celtics-Ansatz wählen wollen. Also halt die Zone so dicht wie möglich machen. Wobei die Celtics natürlich dafür halt vielleicht ein bisschen besser ausgerüstet waren mit dem, was sie so hatten. Also allein wegen Horford. Und dann halt noch, was da so außen rum stand, also mit diesen langgliedrigen Flügeln. Ob es bei den Bucks funktioniert, gut, ich meine, du hast noch Siakam, Gasol.
Ja, ich denke, der wird wahrscheinlich das primäre Matchup.
Ja, ne?
Aber also war jedenfalls in der Regular Season auch so. Ist halt ein bisschen, also da besonders bitter, dass er halt angeschlagen ist.
Ja,
weil das natürlich auch so, die Seitwärtsbewegungen sind gegen Giannis nicht unbedingt ganz unwichtig. Ja. Und wenn man da halt ein bisschen limitiert ist, ist das natürlich sehr problematisch. Weil Kawhi muss halt offensiv wirklich noch mehr, also noch deutlich mehr Last tragen, als Giannis das bei den Bucks tut, meiner Meinung nach. Und dann weiß ich nicht, ob das menschenmöglich ist, dann auch noch die ganze Zeit
Giannis zu verteidigen. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also vielleicht,
aber,
vielleicht
also sehen wir punktuell auch, wird das mit Sicherheit machen.
Viele Double Teams, keine Ahnung. Also so auf beiden Seiten aber. Ball aus den Händen und schauen, dass der Rest sie schlägt. Wobei da natürlich die Bucks irgendwie auch vielleicht ein bisschen besser ausgestattet sind für solche Situationen.
Ja, wollte gerade sagen. Also ich finde, die Bucks können sich das eher erlauben, weil halt die Raptors nicht so viele Spieler haben, bei denen man jetzt davon ausgehen muss, dass sie einen permanent die ganze Zeit bestrafen. Ja. Und also, oder auch, dass sie die Würfe überhaupt nehmen, die sie dann serviert bekommen. Das tun ja da tatsächlich nicht alle Spieler, die sie da haben. Ich glaube, da ist bei den Bucks wahrscheinlich ein bisschen mehr Selbstverständlichkeit drin. Zumal die das halt auch die ganze Saison über letztendlich ja genau das gemacht haben und da halt einfach auch eine krasse Souveränität drin haben, während Kawhi und Lowry und Gasol in der Regular Season nicht wahnsinnig viele Spiele zusammen gemacht haben. Und also natürlich kennen sie sich mittlerweile ein bisschen besser, aber so ein von Beginn der Saison an einstudiertes System, wie das halt bei den Bucks läuft, kann da schon ein Vorteil sein. Also deren Gleichung ist ja im Prinzip sehr simpel, aber dadurch halt auch gut.
Jeder weiß, was er zu tun hat irgendwie in dem ganzen Ding. Und worauf ich mich auch freue, ist Lowry gegen Bledsoe. Es wird physisch, glaube ich.
Ja.
Und vielleicht auch ein bisschen lauter. Ich glaube, Rebounding könnte auch noch ein relativ großer Faktor werden. Also die Raptors, es war ja schon vor der Sixers-Serie irgendwie so Thema, dass das eine große Chance für Philly sein könnte, das Rebounding. Und jetzt aber gerade in Spiel 7 hat Toronto extrem gut am Brett gearbeitet. Also gerade auch am offensiven
Brett. Ja, vor allem offensiv.
Genau. Und dummerweise sind halt die Bucks das beste Rebounding-Team der Playoffs. Ist natürlich auch mal eine Matchup-Frage, klar, also es kommt nur darauf an, wen du da triffst, aber ja, ein bisschen erinnert es mich so wie vor der Raptors-Sixers-Serie, nur mit umgekehrten Vorzeichen quasi. Also vieles spricht für mich halt quasi für ein Team, aber hinterher kommt eh alles anders.
Das kann sein, aber dann gib mal deinen Tipp ab.
Bucks in 6.
Habe ich mir auch notiert.
Das ist halt so der, weiß ich nicht, der Sicherheitstipp ist immer, in 6 ist immer gut. Du lehnst nicht zu weit aus dem Fenster im Spiel 7, aber es wird auch keine Rutsche.
Ja, wobei, also ich habe schon sehr überlegt, Bucks in 5 zu sagen, aber ich glaube, da ist mein Respekt vor Kawhi doch noch zu groß.
Ja, ich meine, nachdem, was er jetzt gebracht hat, so bis jetzt, war schon ziemlich überragend. Da übrigens noch ganz kurz zum Shooting.
Er ist wirklich ein Fun-Guy.
Ja, also, ja.
Ohne Scheiß. Das macht unfassbaren Spaß, den in diesen Playoffs-Spielen zu sehen. Das ist echt richtig brutal. Und
diese Emotion noch dazu jetzt nach seinem Game-Winner. Ja, er hat, glaube ich, selber gesagt, das letzte Mal, dass er geschrien hat, war, glaube ich, als er eine Meisterschaft gewonnen hat damals.
Na, also so langfristig ja, aber also ist er auch häufig, wenn er jetzt irgendwie ein Layup hat und dabei gefoult wird.
Ja, das schon.
Macht er dabei auch relativ
häufig. Sein End-One hätte er natürlich schon gerne. Schon eins noch zum Shooting. Also, fand ich auch noch relativ interessant, weil nämlich da die Bucks, ja, die Defense der Bucks darauf ausgelegt ist, jetzt nicht zwingend den Dreier extrem intensiv zu verteidigen, sondern eher so Korbnähe zumachen. Die Raptors treffen aber nicht so gut von draußen.
Das ist richtig.
Also 32,7% in den Playoffs. Die Bucks treffen 35,4% und nehmen auch deutlich mehr Dreier pro Spiel. Also sie treffen im Schnitt 3 Dreier mehr und das ist natürlich, das ist schon eine Hausnummer. Also klar wird sich das dann irgendwie einpendeln wahrscheinlich über die Serie, oder was heißt, wird sich einpendeln, aber wird der Vorteil nicht immer so da sein, wie es jetzt die Theorie sagt, aber könnte auch interessant werden. Beziehungsweise es ist ein Nachteil für die Raptors auf jeden Fall.
Willst du mich jetzt doch von Bucks in 5 überzeugen, oder was?
Ich versuche dich so ein bisschen, weißt du, dass wir so eine kleine Competition ans Laufen kriegen.
Okay.
Set der Woche?
Ja, hau raus.
325 Stundenkilometer bin ich letztens gelaufen. Nein, Pässe. Haben die Warriors gespielt. Ja, ich sehe jetzt gerade Oles entgeistertes Gesicht leider nicht.
Es tut mir leid. Aber das war gerade nötig.
Ja. Ja, auch ja, vollkommen berechtigt. Nee, aber 325 Pässe haben die Warriors gespielt in Spiel 6. Und es wurde ja schon gemutmaßt, dass das Spiel ohne Kevin Durant irgendwie wieder so ein bisschen mehr der Zeit vor Kevin Durant gleichen wird, dass wieder mehr Bewegung drin sein wird, weniger Isolation, mehr Screens, mehr Pässe. War dann tatsächlich auch so. Bis dahin hatten sie in der Serie nämlich nur 278 Pässe im Schnitt gespielt. In der regulären Saison allerdings haben sie 320 im Schnitt gespielt. Also quasi sind sie nur, man könnte argumentieren, die Rockets haben es tatsächlich geschafft, die Warriors so ein bisschen dahin zu bekommen, wo sie es wollen, oder?
Haben sie definitiv. Also diese isolationslastige Spielweise und vor allem die langsame Spielweise kam den Rockets und ihrer favorisierten Spielidee auf jeden Fall mehr entgegen.
Ja, auf jeden Fall. Und interessant ist aber auch noch dazu, dass 2016, also quasi vor Durant, haben die Warriors in den Playoffs 315,5 Pässe pro Spiel gespielt. Das heißt, sie haben quasi in der Regular Season mit ihm, also es ist gar nicht so, dass, wenn man nur diese eine Statistik betrachtet, ist es gar nicht so, dass sie ihre Identität komplett geopfert hätten.
Nee, natürlich nicht komplett. Aber
natürlich ein bisschen.
Also es ist seit Jahren, wenn man irgendwie mit denen ansatzweise mithalten will, dann muss man eigentlich versuchen, das halt so langsam wie möglich zu machen. Das haben die Cavs damals 2015 und 2016 auch gemacht. Also versucht.
Versucht, ja.
Einmal, teilweise auch ganz gut umgesetzt. Genau. Also wenn man sich an 2015 erinnert, wo LeBron mit Timofey Moskow da noch 2 Spiele sogar gegen sie gewonnen hat, was irgendwie, je mehr man drüber nachdenkt, einfach nur vollkommen absurd ist. das war ja auch pottenhässlicher und langsamer Basketball, den er ihnen halt aufgezwungen hat und was die Chancen, die eigentlich kaum vorhanden waren, halt maximiert hat.
Ist jetzt halt die Frage, ob die Blazers da auch in der Lage dazu sind?
Nope. Die Frage kann ich dir ganz schnell beantworten.
Gut, hätten wir das. Nüchtern betrachtet tut man sich ein bisschen schwer, den Blazers große Chancen einzuräumen, oder? Zu überraschen.
Ja, ich meine, es gibt halt so ein paar Ansätze, wenn man den Case für sie machen will, wo man schon ansetzen kann. Also, dass man bei Durant halt einfach nicht weiß, wann er zurückkehrt, dass die Warriors halt immer noch dünn sind und dass vor allem so einige Leute, die da jetzt in Game 6 über sich hinausgewachsen sind, das vielleicht nicht unbedingt in jedem Spiel über eine gesamte Serie tun werden. Also McKinney, Cook, Livingston, auch dass Iggy 5-3er trifft oder so, kommen jetzt wahrscheinlich auch nicht in jedem Spiel vor. Das ist sowas, die Defense gegen den Backcourt der Blazers ist traditionell relativ schwierig. Also die haben auch über die Jahre gegen die Warriors schon oft ziemlich krass aufgedreht und ich denke, das werden sie auch jetzt tun. Die Blazers sind ganz gut im Offensiv-Rebound, die Warriors sind schlecht im Defensiv-Rebound. So, okay, kann man ansetzen. Man kann auch sagen, Curry ist bei aller Genialität echt dumm, wenn es darum geht, Fouls zu vermeiden.
Warum eigentlich?
Weil er, glaube ich, das oft ein bisschen persönlich nimmt, dass er so den Ruf hat, irgendwie weich zu sein und dass er deswegen auch häufig gegen halt die guten Guards schon selber verteidigen möchte und sich dabei dann halt einfach nicht zurücknehmen kann. Und vor allem, der vergisst das, wenn er schon 2 Fouls auf dem Konto hat, Ende des ersten Viertels oder Anfang des zweiten Viertels, dann er spielt genau gleich weiter. Ja. Also, das ist halt das Problem. Deswegen muss Curry ihn da manchmal vor sich selbst schützen. Und ob die Warriors das dann über eine ganze Serie hinkriegen, wenn er quasi auf der Bank sitzt und sich da selbst rausgenommen hat, Offense zu fabrizieren, müsste sich auch erstmal zeigen. Aber für mich spricht trotzdem eigentlich fast alles Logische für Golden State, weil Portland einfach defensiv nicht besonders gut ist und Golden State offensiv ganz gut ist. Nach wie vor.
Nach wie vor, ja. Also ich bin, wenn man noch was dazu hinzufügen will, vielleicht noch, wenn man Richtung Lillard geht, dass ihm vielleicht das Matchup wieder besser, also du hast ja gerade schon gesagt, dass die Guards schwer sind, dass sich Golden State gegen die Guards schwer tut, aber dass ihm das Matchup an sich einfach besser liegt. Jetzt als Denver zum Beispiel, weil einfach diese kleineren, agileren Verteidiger, also hat Golden State nicht, sie haben zwar Iggy und sie haben Thompson und sie haben Green, aber das mit passen, glaube ich, zu Dame ein bisschen besser einfach, als jetzt Craig zum Beispiel oder Harris. Aber bei Lillard bin ich halt gespannt, also er wirkte schon irgendwie müde, fand ich jetzt während der Serie.
Ja, fand ich auch.
Und jetzt ist halt die Frage, ob das jetzt irgendwie, ob es abgesprochen war, gesagt, okay, CJ, ich mache Runde 1, du machst Runde 2, Runde 3 ich wieder. Oder
Runde 3 machen
wir zusammen. Oder Runde 3 machen wir zusammen, genau. Oder ob er halt wirklich irgendwie gerade ein bisschen platt ist einfach. Ich weiß es nicht. Ich fand es auch in Spiel 7.
Ich glaube, es hatte schon auch relativ viel damit zu tun, dass die Nuggets ihn halt ziemlich konsequent getrappt haben, ja. Und er dadurch halt auch einfach wenig Land gesehen hat. Da kann ich mir auch vorstellen, dass die Warriors das gar nicht unbedingt so machen, weil das nicht unbedingt ihr Spielstil ist. Und dass er da dann vielleicht wieder ein kleines bisschen mehr Freiheiten bekommt.
Ja, das kann, klar.
Aber er wirkte auf jeden Fall auf mich auch eher ein bisschen überspielt in der Serie.
Da bin ich ja gespannt, ob sich das jetzt wieder so ein bisschen ändert. Ich meine, die Pause ist jetzt zwar 2 Tage, aber jetzt natürlich auch nicht. Nee, jetzt ist ganz normal. Normaler Rhythmus weiter. Dienstag ist ja schon das nächste, ne? Ja. Also von daher hat er gar keine große Pause. Also, aber vielleicht ist es auch wirklich nur so, dass es halt dem Spiel der Nuggets geschuldet war, dass sie einfach gesagt haben, okay, es läuft mit McCollum und sie nehmen ihn so ein bisschen mehr als Decoy, als dass sie da permanent halt Gefahr laufen, dass er getrappt wird und dann vielleicht irgendwie dass die Nuggets dann irgendwie doch einen Turnover erzwingen. Ja, also ich meine, Zach Collins ist vielleicht noch ganz interessant. Also ich fand, der hat einen ziemlich guten Job gemacht.
Mir ist das auch aufgefallen, also gerade in Spiel 7, irgendwie ist er ein bisschen wie, wenn Tyler Hansbrough Talent gehabt hätte. Also so die Spielweise und auch so dieses permanent irgendwie aggro sein, das erinnert mich voll an Psycho T. Aber er kann halt dazu auch noch richtig spielen. Also er trifft dann gelegentlich sogar mal einen Dreier, ist athletisch und schnell. Und eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist er gegen Golden State der einzige Big der Blazers, dem ich da zutraue, wirklich auf dem Court einigermaßen klarzukommen, also in der Defense. Das Problem bei ihm ist aber halt noch extremer als bei Curry, dass er halt unfassbar viel foult und deswegen einfach nie wahnsinnig viel spielen können wird. Also, und dann hast du ja gleich wieder mehr Enis, der gute Playoffs spielt, der von den Warriors eventuell ein kleines bisschen konsequenter attackiert wird als von den anderen Teams. Und Myers Leonard, der ja, irgendwie auch noch da ist.
Der auch noch da ist, auch hin und wieder auf dem Feld steht. Ja, aber ich glaube, das könnte jetzt so die Serie sein, in der Kanter wirklich, also in der es wirklich schwer wird für Kanter.
Muss,
ja, also.
Also ich meine, sonst wäre ich ein bisschen enttäuscht von Curry und Raymond, aber so, dass deren Pick and Roll mit Kanter involviert, ist halt eigentlich, ja, dürfte relativ übel werden.
Ich sehe irgendwie Draymond schon mit breitem Grinsen im Videoraum sitzen.
Ja. Wahrscheinlich, mit breiten Grinsen wäre der irgendwie gerade ein Huhn erwürgt oder so, einfach um runterzukommen oder so.
Genau. Ja, also ich meine, klar, ich glaube nicht, dass es komplett, also dass sie mit in den Boden wischen werden. Aber ich tue mich irgendwie auch schwer jetzt, also gerade auch aufgrund der Defense von Portland, die gegen Denver aber teilweise sogar funktioniert hat, fand ich, aber
ja, aber das lag für mich immer mehr daran, dass halt die Nuggets ihre offenen Würfe
nicht getroffen haben. Ja, klar, also du siehst natürlich,
weil sie haben sich eigentlich immer gute Würfe erspielen können. Also außer jetzt am Ende von Spiel 7, wo sie halt einfach auch die Ideen völlig verloren haben. Aber insgesamt hatten die so viele offene Würfe in dieser Serie gefühlt oder zumindest okaye Würfe. In den Spielen, in denen sie da einigermaßen souverän getroffen haben, hat Portland halt auch jeweils verloren.
Die Warriors werden wahrscheinlich regelmäßig relativ gut treffen, weil man es ja auch nicht weiß.
Traust ihnen zumindest auch zu.
Ja.
Weil ich irgendwie Steph Curry und Klay Thompson auch noch ein kleines bisschen mehr vertraue als Jamal Murray.
Was?
Oh.
Noch. Halbes Jahr noch, dann sieht die Geschichte ganz anders aus. Ich bin noch ein bisschen gespannt auf die Rotation der Blazers, weil ich fand es jetzt gegen Ende der Serie hast du dann irgendwann so alles mal durchprobiert und hast so gemerkt, okay, das funktioniert besser, das funktioniert weniger gut, aber dass halt Amino und Harkless in der zweiten Halbzeit nur noch ganz, ganz wenig gespielt haben, Harkless dann noch ein bisschen mehr, fand ich schon ganz interessant. Also ich bin gespannt, was Dotz da irgendwie versuchen wird auszupacken, wobei wahrscheinlich starten erstmal wieder die üblichen Verdächtigen, zumal ja Rüdiger Nachbarschaft,
Müssen wir erstmal schauen. Das wäre natürlich bitter, wenn er sich jetzt nochmal richtig verletzt hätte. und nicht zur Verfügung steht.
Also ich meine, es sah nicht gut aus, weil es war wirklich so deutlich überstreckt, hat man es gesehen, und dann auch noch mit so einem, also plötzlichen Druck drauf, und also er sah, ja gut, er lag halt am Boden und sah nicht so aus, als wäre er da komplett ohne Schaden irgendwie davon gekommen, aber vielleicht war es ja trotzdem irgendwie nur eine Verstauchung oder so. Und dann
auf jeden Fall Prayers up für Rüdiger Nachbarschaft.
Auf jeden Fall.
Er hat seinen Namen auf jeden Fall rehabilitiert und nicht den Spitznamen, den wir ihm gegeben haben, sondern den richtigen. Den echten,
also genau.
Ist ja auch Free Agent im Sommer, deswegen kann man ihm da auch wirklich nur Glück wünschen, dass es schnell wieder besser wird. Und ansonsten muss es halt Seth regeln und zeigen, dass er von seinen Eltern mehr Liebe verdient hat als Steph.
The real Curry quasi.
Quasi.
Ja, ich glaube schon, dass die Warriors machen werden, aber die Blazers-Saison hat halt so eine Dynamik angenommen. Keine Ahnung. Deswegen, vielleicht wird es enger, als wir denken. Weißt du, wie
ich
meine?
Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube nicht.
Du glaubst nicht?
Ich glaube, also höchstens, wenn halt die Warriors wieder in so einen Chill-Modus schalten, was ihnen ja zuzutrauen ist. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass sie das in den Conference-Finals noch machen.
Wobei, denken sie sich vielleicht, okay, wir haben die Rockets aus dem Weg. Jetzt können wir uns erstmal wieder zurücklehnen und dann...
Aber die wollen doch wahrscheinlich auch Kräfte sparen für den Griechen-Bomber, der dann eventuell eine Runde später auf sie wartet. Von daher... Nee, ich glaube schon, dass sie das halt mit vollem Ernst angehen werden, und dann sehe ich sie schon klar im Vorteil. Also ich habe Warriors in 5.
Ich auch, aber können wir jetzt nicht nochmal machen. Mache ich jetzt, weil ich jetzt gerade so diese Hoffnung Richtung Portland gedreht habe, ich mache Warriors in 6.
Sagst jetzt Warriors in 4.
Ja, genau. Ich mache Warriors in 6. Lillard gewinnt 1 und McCollum gewinnt 1 und dann...
1 gewinnt Evan Turner.
Genau. Der gestern tatsächlich
geiles mitgewonnen Spiel. Hat. Geiles Spiel, also geiles viertes Viertel
hat er gemacht. Ja, eiskalt von der Linie. Gewühlt unterm Korb. War nicht schlecht. Hast du noch irgendwelche großen Erkenntnisse, die du unbedingt loswerden wirst, bevor wir uns endlich der Lottery widmen und schon mal die Bulls-Tricks mit Zion Williamson endlich produzieren können?
Nö, einzige Erkenntnis, ich finde die Playoffs echt geil. Ja. Also ich hoffe mal, dass es ansatzweise auf dem Niveau weitergeht. Ich kann es mir vorstellen, dass es zumindest im Osten auch wieder eine echt gute Serie wird. Und von daher, ja, läuft. Es ist echt mehr drin irgendwie gefühlt. Mhm. Also an so eine gute zweite Runde kann ich mich jedenfalls nicht mehr erinnern, wo 3 von 4 Serien wirklich richtig gut war und eine halt waren halt leider die Celtics dabei. Die war deswegen verheerend. Finde ich ganz gut. Und also mal schauen, ob sich das jetzt im Westen irgendwie so ein bisschen antiklimaktisch anfühlt, nachdem irgendwie mit den Rockets ja doch so der große Rivale jetzt schon raus ist. Aber
wer weiß.
Bei dem, was die Blazers diese Playoffs irgendwie teilweise schon an Spielen abgeliefert haben, wer weiß, ob sie da dann auch nochmal irgend sowas auspacken können.
Am Ende sitzen wir in 2 Wochen da und sprechen drüber, wie sich die Blazers gegen die Raptors in den Finals machen werden.
Wahrscheinlich tun wir das sogar.
Das würde zu diesen wahnsinnig verrückten Playoffs passen. Naja, es ist gut, du hast recht, es sind geile Playoffs, macht echt Spaß. Von daher schauen wir jetzt mal, was morgen passiert. Dienstag auf Mittwoch ist Spiel 1, ne, im Westen.
Genau. Und davor die Lottery.
Wir bleiben gespannt. Ihr bleibt bestimmt auch gespannt. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir sind am Ende. Der eine oder andere wird sagen, endlich am Ende, weil wir sind dann doch wieder knapp an den 2 Stunden dran. Und ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, ihr seid auf dem neuesten Stand, was angelnde Teams angeht, was noch spielende Teams angeht. Und wir hoffen natürlich auch, dass ihr es weitererzählt. Sollte es euch gefallen, dass ihr auch nächste Woche wieder reinhört. Wir werden sicherlich am Montag wieder bei euch sein, sollte nichts passieren oder nichts dazwischen kommen. Man weiß ja nie. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Genießt weiterhin die, wie Ole sagt, überragenden Playoffs, und ich stimme ihm dazu. Und hoffentlich bis nächste Woche. Reingehauen.